Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ringe von Interesse. Denn heute geht es einmal um ein Thema, das mich auch in meiner Jugend sehr viel bewegt hat oder beziehungsweise andere, die sich da ein bisschen was um die Ohren geworfen haben, nämlich Wrestling und den Film The Wrestler. Und da brauchte ich einen Tag-Team-Partner. Und wer könnte das besser sein als der Mann, der für mich einfach der Snoop Dogg der WWE ist? Hallo Todde.
Also wenn der Podcast Chillmaster ruft, dann höre ich natürlich und bin natürlich mit dem Klappstuhl im Anschlag, bin ich natürlich Richtung Ring gehechtet.
Das ist großartig, oder? Mann. Todde, Wrestling. Ja? Wir beide haben ja eine kleine Wrestling-Sache am Laufen, kann man sagen.
So ist es.
Denn ich glaube, mit keinem schicke ich mir mehr Wrestling-Videos auf Instagram hin und her wie mit dir.
Ja, also bei Instagram, sobald ich irgendwas sehe, was einen Wrestling-Contest hat, ist halt auch okay, muss ich dem Gregor schicken.
Es geht wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, es geht den ganzen Tag hin und her. Wirklich, es ist wirklich beeindruckend und wir schicken uns entweder Wrestling-Videos oder Snoop Dogg-Videos, eins von beiden.
Genau.
Halt, ne? Das sind so die beiden Dinger. Und da habe ich auch festgestellt, du bist ein Wrestling-Bruder im Geiste. Du bist wahrscheinlich auch so ein bisschen so in den 90ern mit dem damals laufenden, ich weiß nicht, Tele 5 oder so, Wrestling auf gewachsen, oder?
Genau. Damals, als wir das noch Catchen genannt haben.
Ja. Stimmt. Ja, war bei mir auch so. Ich weiß noch, dass ich mit meinem Vater früher geguckt habe, also in den frühen 90er Jahren, als es dann noch hier lief und so, also ja, Hulk Hogan, Bret Hart, Man Hart, so diese Ära halt. Und ja, dann irgendwann ist man ja ein bisschen älter geworden und Mädels sind nicht mehr nur doof und so, ne, sondern ne, man hatte dann andere Interessen und dann ging man ja wie alle irgendwie so ein bisschen oder wie viele dann so ein bisschen aus diesem Wrestling raus. Und dann kam ich aber in den 2000er Jahren, in den frühen nochmal zurück zur Attitude-Ära. Damals hieß sie noch WWF, oder?
Ich glaube, das war die Phase, wo von WWF auf WWE gewechselt wurde.
Genau, weil die Pandas sich durchgesetzt haben. Ja, genau. Ja. Nee, auf jeden Fall kam ich zu dieser Attitude-Ära um so 2000 nochmal zurück, weil ich in der Ausbildung war und da war ich waren Ausbildende, die auch noch die Wrestling guckten. Raw und SmackDown waren damals die Sendungen halt, ne?
Ja.
Wie auch heute. Und das lief dann auch bei uns auf Tele 5 wieder und dann bin ich irgendwie in meiner Ausbildung dann nochmal so ein bisschen in diese Themen eingestiegen, weißt du? Dachte mir, Mensch, der Undertaker, das war diese American Badass-Phase, die er zu der Zeit hatte. Und Stone Cold, Steve Austin, ein junger The Rock und so halt, ne? Das war schon geil halt, ne? Und ich glaube, was ich halt am Wrestling mag, ist durchaus dieser Sportgedanke, aber dieses große Drama, diese absurden Geschichten, die sie auch vor Publikum vorführen, die wie so sehr theateresk auch teilweise sind.
Ja, wobei ich sagen muss, so Attitude-Ära war ich selber so ein bisschen raus, weil ich auch, muss man dazu sagen, ich bin halt so in der Tiefe meines Herzens bin ich auch so ein bisschen Pfadfinder. Das heißt, Leute, die dann wie ein Rock, die dann irgendwie so als Heel angefangen haben und so, oder eher zwielichtig, das war das Wort, was ich gesucht habe, war, die haben mir halt so gar nicht gelegen. Also ne, deswegen, mein Lieblingswrestler schlechthin war halt Omar Bret the Hitman Hart, weil der war ja immer nur Face und immer nur gut und alles. Also die Ära, wo das dann nicht mehr war, da war ich halt beim Wrestling eh schon so ein bisschen raus. Aber ja, von daher auch so Leute, die ich heute cool finde, wie halt ein Steve Austin auf jeden Fall. Das war damals eher so, ja nee, das ist doch dieser komische Rüpeltyp und bla bla bla, ne, der dann ständig da irgendwo einschreitet und so. Und das fand ich ja damals ganz, ganz kacke. Und ja, heutzutage, ne, muss man sagen. Also ich glaube, die Hälfte von dem, was wir uns hin und her schicken, ist Steve Austin.
Also ganz ehrlich, also mit Steve Austin, nicht nur der Stunner, ich war, den Witz mit Blond war ja, ich glaube, er war in den 80er, in den 90er Jahren,
hat er ja
genau mit Goldlöckchen. Und erst danach haben sie die Idee gehabt, ihn oder er wahrscheinlich seine Haare, also sich zu rasieren, und dann ging ja die Rattlesnake hier.
Stunning Steve Austin.
Stunning Steve Austin-Ära los und da war so der harte Hund halt, ne? Der harte Texaner und so halt, ne? Passte auch komplett in die Bush-Ära. Ära halt und so.
Absolut.
Ja, und wenn ich das heute sehe, sehe ich so viel Comedy-Gold, das ist so unfassbar, weißt du, so diese CEO-Austin-Phase, weißt du, wo er dann die WWE geleitet hat oder Dr. Austin und so, weißt du?
Ja, oder alleine auch schon dieses mega geile Video, wo da Vince McMahon irgendeine Rede gehalten hat und er neben dem Undertaker steht und immer so jeden zweiten Satz, den Vince dann gesagt hat, dann nochmal wiederholt und dem Undertaker dann nochmal sagt. Großartig. Und der gute Mark dann die ganze Zeit versucht, das Lachen zu unterdrücken, weil das so bescheuert ist.
Da ist wirklich so viel Humor, abseits der natürlich der Gewalt, ne, logischerweise. Ja,
oder Shawn Michaels, ne? Stan. So, du kannst doch nicht einfach ständig Leute treten, die du gar nicht kennst. Wie heißt du? Ich heiße Stan. So, Bob, siehst du, ich habe Stan getreten. So, da hast du mich jetzt zugebracht.
Es ist so unglaublich. Und dann geht er den Flur lang und kickt einfach andere Leute.
Ja. Natürlich oder diese andere Szene, wo er das kleine Mädchen kickt.
Das sieht man aber. Also, das ist natürlich, ne,
wo sie dann so wegblenden, aber halt einfach doch sehr eindeutig impliziert wird. So, jetzt hat das kleine Mädchen Sweet Chin Music von ihm gekriegt.
Ja, es ist unglaublich. Also wirklich die Kostüme, die Figuren. Ich finde einfach, es ist so eine Art unterhaltsameres Boxen für mich. Also wirklich, ich weiß, es ist ein harter Vergleich, aber weißt du, wo erlebst du das sonst, dass einer im Ring von drei Leuten angegriffen wird und ein Vierter draußen das Betäubungsgewehr fertig macht?
Ich bin da absolut bei dir. Das war auch damals immer so, wenn Leute mir dann einen erzählen wollten, ja nee, Boxen ist doch hier, das ist ja richtiger Sport und bla bla bla, wo ich immer nur gedacht habe, ja, aber ganz ehrlich, da laufen irgendwie so zwei Leutchen mit großen Handschuhen rum, alle 100 Jahre hauen sie sich mal und irgendwann gewinnt dann einer am Ende. So, wie langweilig ist das denn? So, klar, ne, aus heutiger Sicht hat man da natürlich auch nochmal einen anderen Respekt für.
Ja, natürlich, aber, klar.
Ne? Wie du sagst, so Wrestling war einfach, das war ja auch das erklärte Ziel, viel unterhaltsamer.
Also. Deshalb passt auch der Name WWE World Wrestling Entertainment, glaube ich, eigentlich ganz gut, weil es geht halt um das Entertainment. Und du hast halt einmal diese sportliche Geschichte, diese geilen Moves halt teilweise und dann halt so ein Comedy-Story-Charakter. Und die müssen ja auch mehr machen als nur so als Sportler. Reporten, sondern als Sportler performen, sondern die müssen halt auch wie Theaterdarsteller große Gesten machen, weil sie in riesigen Hallen stehen. Halt,
und
ne?
du hast ja teilweise, manchmal sind das ja auch so Phasen, aber du hast ja teilweise auch Leute, die halt da in diesen Organisationen angestellt sind, aber die dann vielleicht auch mal ein halbes Jahr, vielleicht auch mal ein paar Jahre überhaupt nicht wresteln, sondern einfach nur so als Comic Relief dabei sind. Jetzt aktuell, wen ich halt mega lustig finde, ist halt R-Truth aus der WWE. Und der ist ja lustigerweise, und den habe ich tatsächlich sogar vorhin erkannt, als ich mir den Film nochmal angeschaut habe, der ist auch tatsächlich bei The Wrestler mit drin. Mhm. Aber der, ne, der ist auch ein wirklich guter Wrestler, muss man dazu sagen. Mhm. Aber der ist ja mittlerweile einfach wirklich nur noch so die Witzkanone. Ne? Ich glaube, vor WrestleMania war es dann, glaube ich, so, dass er halt ganz stolz war, dass er beim Royal Rumble mitmachen durfte. Und dann hat sich halt hinterher rausgestellt, ja, Royal Rumble schon, aber halt der Royal Rumble der Ladies. So, und er ist dann halt auch, muss man jetzt dazu sagen, bevor man jetzt der WWE aus der aktuellen Ära Sexismus vorwirft, der ist dann allerdings auch als Erster aus dem Ring geflogen direkt wieder. Also
im Moment ist es ja so, dass dadurch, dass The Rock da jetzt auch eine Funktion hinter der Kamera und jetzt auch aktiv in Matches, er war ja auch in WrestleMania im Main Event, hier Final Boss nennt er sich, glaube ich, im Moment.
Genau,
gerne.
Genau.
Und das ist natürlich so, die bereiten das jetzt, glaube ich, nach Vince McMahon Ära jetzt halt auf die nächste Ära quasi vor, und der Netflix Deal, der da kommt, wird es ja auch wieder bei uns hier wieder stärker in die Themen bringen halt. Ne?
Absolut.
Also ich denke mal, wenn das nächstes oder übernächstes Jahr mit Netflix zusammen Wrestling mehr ausgestrahlt wird, also auch bei uns verfügbar sein wird, wird es auch wieder ein größeres Thema sein. Aber wie gesagt, ich habe einfach hart Liebe für diese 90er Jahre oder frühe 2000er Jahre Ära mit den Videos da hin und her schicken. Das finde ich einfach wirklich fantastisch lustig, aber wirklich alles aus dem Aspekt, dass ich es lustig finde.
Ja.
Halt,
ja.
Ne? Und aber wo es weniger lustig ist, ist der Film, über den wir heute ein bisschen reden wollen.
Ja, ne? Das stimmt. Ne? Das wird jetzt der harte Cut.
Richtig, ist der harte Cut an der Stirn, der den deutschen Beititel Ruhm, Liebe und Schmerz hat, der aber auch im Original war das der Werbeslogan Love, Pain and Glory. Aber ja, man hat es halt bei The Wrestler, du weißt ja so, wir Deutschen und unsere Beititel, ne?
Ja, ja. Ja, aber ja, ich muss sagen, als ich den gelesen habe, und den habe ich tatsächlich zum ersten Mal gelesen, als ich hier die IMDb-Seite von dem Film aufgerufen habe, da habe ich mir so gedacht, den Film Ruhm, Liebe, Schmerz zu nennen, das ist so, als ob du einen Witz erklärst.
Ist so, ne? Ja, ne? Ja, ja. Also, im Prinzip so, ist es die Story.
Ja.
Die komplette Story in drei Worten. Drei Worten. Ja, es ist ein Darren Aronofsky-Film, ne? Der Mann, ja, der uns hier Requiem for a Dream gebracht hat. Black Swan, The Fighter ist auch so ein Film. The Whale, den muss ich unbedingt nochmal sehen. Immer Film mit The. Ne? The Whale mit Brendan Fraser, den habe ich noch auf dem Schirm, den habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, klar, The Fighter, Black Swan. Das ist ja, Black Swan ist ja so ein bisschen dasselbe, nur im hier, was machen die da?
Tanzen. Mensch,
tanzen, ja, aber es ist auch Ballerina, Ballerinesken.
Ballett, genau.
Ballett. Ich wusste gleich, dass Ballerinesken sich falsch anhört irgendwie, weißt du? Ja, also er ist für mich jetzt keiner dieser Regisseure, der für mich ganz, ganz tolle Filme gemacht hat, die mich so interessieren, aber sein Name hat eigentlich einen guten Klang. Halt so, ja, als Regisseur.
Und ganz
halt,
ehrlich, ne? Es ist schon immer irgendwie so ein bisschen typisches Oscar-Bait-Zeug.
Ja, ist es ja auch so. Für den Film, also wir haben hier Mickey Rourke, der Randy the Ram Robinson spielt, die Hauptfigur. Für den war es das große Comeback. Also gut, Sin City war schon ein bisschen vorher, aber dadurch war er dann endgültig auf dem Tableau wieder zurück.
Und erste Oscar-Nominierung.
Genau, für die Hauptrolle. Und hier Marisa Tomei hat ja auch als Pam, a.k.a. Cindy, hat sie ja auch eine Oscar-Nominierung als Supporting Act bekommen. Beide haben nicht den Preis gewonnen, aber zumindest eine Nominierung bekommen. Und wie gesagt, Mickey Rourke konnte dadurch sicher davon überzeugen, dann in Iron Man 2 gebucht zu werden.
Ja, da ist auf jeden Fall
der Vogel.
Ja, und was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, war, dass Evan Rachel Wood, die man mittlerweile ja eher so aus Westworld kennt, ja, dass die Tochter gespielt hat.
Das, ich war total verwirrt, dass Mark Margolis Lenny gespielt hat. Das ist, ne, der gute aus Better Call Saul bekannte und Breaking Bad Salamanca, Tio Salamanca. Der spielt ja,
und der ist
der Vermieter,
wohl,
ne?
Ja, und der ist wohl, was ich so in den Trivia gesehen habe, das ist wohl auch so ein bisschen so ein kleiner Trademark von Aronofsky, dass der immer in den Filmen auch mit auftaucht.
Ja, der ist jetzt kürzlich verstorben, aber auch ein langes
Leben
gehabt.
Also jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, aber der hat wirklich eine Menge Credits in seinen Filmen hier. Und ich musste ein bisschen lachen, als in seiner IMDb-Seite steht, bekannt aus Requiem for a Dream und Ace Ventura. Da, in Ace Ventura hat er nämlich auch den Vermieter von Ace gespielt, der ihn am Anfang sagt, weil er auch, das scheint so sein Ding zu sein, Leuten zu sagen, dass sie die Miete noch nicht bezahlt haben.
Also, wobei ich was solche Referenzen angeht, letztens am meisten lachen musste, als ich den neuen Roadhouse geguckt habe und dann bei dem Regisseur dabei stand, dass er unter anderem bekannt ist von dem neuen Roadhouse. Also, wo ich dann auch gedacht habe, ja, also,
ja, ja.
Ne, das mag ja stimmen, aber ist jetzt vielleicht eine Info, die man, wenn man eh bei dem Film nach Infos sucht, nicht unbedingt dazu schreiben müsste.
Die Macher von Jurassic Park und der Regisseur von Twister. Was ein Werbeslogan für Filme in den 90ern. Ach, das waren noch Zeiten. Mickey Rourke, der Randy hier spielt, der hat ja auch mal als Boxer, also wirklich geboxt,
genau,
ne, ein paar Jahre. Und da hatte er das Entrance-Theme, Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses.
Richtig.
Und das hat er hier am Ende des Films auch, bei dem finalen Kampf, den 20-jährigen Comeback-Kampf gegen den Ayatollah, ne,
genau,
gegen den er schon 1988 gekämpft hat. Und der gespielt wird von, also der Ayatollah wird gespielt von Bob. Bob ist super. Bob ist einfach ein super Ayatollah, wird gespielt von Bob. Aber was ich sagen wollte, ist, Sweet Child O' Mine, haben sie von Guns N' Roses laut den geheimen News dieses Films, haben sie das tatsächlich umsonst zur Verfügung gestellt bekommen, weil sie ein so geringes Budget hatten für diesen Film. Die haben nämlich nur $6 Millionen Budget gehabt,
ja,
für den
Mickey
ganzen Film.
Mickey Rourke soll auch nur $100.000 bekommen haben. Das für ihn wahrscheinlich die Anreise war, so ungefähr.
Ja, dieses Haarfärbemittel, um so diese blonden, langen Haare zu haben und im Solarium sehr viel Zeit zu verbringen.
Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob der tatsächlich so viel Zeit im Solarium verbracht hat oder ob da einfach irgendwie so ein Sprüher für ihn angestellt wurde, den man so mit so Fake-Bräune dann mal einsprühen musste.
Also auf jeden Fall
vor jeder Szene.
Ich glaube, das wird es wahrscheinlich eher gewesen sein.
Ja.
Die Haut unter seinen Fingernägeln ist nämlich so hell, dass ich das Gefühl habe, das sieht irgendwie nicht ganz gebräunt aus, weißt du? So als da kamen sie mit der Farbe nicht hin. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Auf jeden Fall hatten die so wenig Budget halt, 6 Millionen, dass sie, das war ein voller Erfolg, knapp 45 Millionen hat der Film eingespielt, plus halt diverse Oscar-Nominierungen und andere Nominierungen, als der Film dann im Jahr 2008 in die Kinos kam und wie gesagt den guten Axl Rose dazu gebracht, Sweet Child O' Mine umsonst zur Verfügung zu stellen und um das Ganze noch eine Krönung draufzusetzen, sie haben es sogar geschafft, dass Bruce Springsteen einen Song geschrieben hat, ne? Den The Wrestler Song, den wir im Abspann hören, den er auch umsonst zur Verfügung gestellt hat, also offensichtlich, ne?
Ich weiß nicht, ob da wohl auch der Spruch, aber hör mal, es ist doch auch Werbung für dich mit dazu kam.
Die haben wahrscheinlich, ich musste sehr lachen, als ich die gelesen habe, dass Bruce Springsteen Darren Aronofsky und Mickey Rourke zum Konzert eingeladen hat und denen dann Backstage diesen Song vorgespielt hat.
Ja. Ne?
Und da werden die beiden sich angesehen haben und gesagt haben, wahrscheinlich so, weißt du, Bruce Springsteen in Amerika und so, weißt du, 100.000 Leute stehen draußen vor der Bühne und so, weißt du, weil dann haben sie ihm wahrscheinlich gesagt, Bruce, wir würden den Song nehmen, aber wir können dir nichts bezahlen, aber wir geben dir Reichweite.
Ja, sag mal, wir gehen davon aus, dass Dutzende Leute unseren Film gucken werden.
Wir gehen davon aus, wir haben einen tollen Vertrieb dahinter. Ja, meint ihr wirklich? Ja, wir werden den Song so als beim Roller des Abspanns laufen lassen. Der wird also gleich, wenn die Kamera abblendet, wenn es dunkel wird, wenn man noch nicht so richtig weiß, was ist aus Randy the Ram Robinson geworden, da wird er kommen und dann werden die Leute, wenn sie sagen, ob es noch eine Nachspannszene gibt, okay, das war 2008 nicht so ein Thema mit der Nachspannszene, da werden sie beim Rausgehen deinen Song hören und dann werden die sagen, Mensch, dieser Bruce, das ist so ein ganz patenter. Vielleicht kaufen wir mal eine Karte und so.
Hör mal, Bruce, du könntest der Johnny Cash des Wrestling werden.
Nur ohne Cash.
Ja, und dann hat er gesagt, ja, aber der ist doch schon tot.
Ja. Tja. Ja, so wird das wahrscheinlich gelaufen sein. Ja, ich gehe davon
aus. Eine subtile Drohung.
Ich gehe davon aus, dass dieser Song, den er dafür geschrieben hat, einfach eine Herzensangelegenheit war. Und er gesagt hat, ich habe früher auch viel Wrestling geguckt im Mittleren Westen und so. Und ich habe auch mal in einem Trailerpark gespielt, wo er auch viel im Film gespielt wird halt. Ne? Und das wird ihn wahrscheinlich überzeugt haben, könnte ich mir vorstellen. Oder die beiden sind einfach nur wirklich richtig geile Sneaker für Gratis-Arbeitsleistung.
Weißt du? Ja, also irgendwie scheinen die auf jeden Fall den Dreh raus zu haben, die Leute umsonst vor ihren Karren zu spannen.
Das ist eine geile Vorstellung irgendwo, dass sie für Regie geführt bei dem Film, 3 Oscars gewonnen. Dann kam dieser Darren und hat gesagt, Mensch Junge, kannst du es nicht für Reichweite tun? Reichweite
vor allen Dingen, ich habe das ja mittlerweile habe ich ja den Begriff Social Proofing gelernt und das ist natürlich für die auch ein Vorteil, weil beim nächsten Film, wo sie irgendwas umsonst kriegen wollen, können sie sagen, hör mal, du willst da Geld für, also Bruce und Axl wollten kein Geld.
Das ist eigentlich ein gutes. Vielleicht haben sie auch dem jeweils einem gesagt, dass der andere einen Song gratis dazu gibt.
Also, oder dass der andere gesagt hat, hör mal, meinen kriegt er umsonst, aber der andere, der hat es ja so nötig, der wird euch Geld aus den Rippen leiern.
Die Frage ist halt auch, wenn du schon hörst, dass sie Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses umsonst kriegen, kannst du dann Geld nehmen? Also dann hätte ich den Dollar genommen. Dann hätte ich gesagt, hier, gib mir einen Dollar für den Song, ne? Der hat ja jetzt nicht diese Legacy wie Sweet Child O' Mine. Und dann kann ich sagen, ich habe meinen Song für mehr Geld verkauft als Axl Rose. Ne?
Aber vielleicht sind sie so nur umgekehrt bei umsonst gelandet, dass sie sich gegenseitig einfach runtergehandelt haben. So, komm, gib mir 10 Dollar, aber Axl will nur 9. Okay, dann nehme ich 8. Und dann hat Axl gesagt, was, der nimmt 8, dann nehme ich nur 7. Und dann sind sie wieder zurückgegangen und haben gesagt, so, Axl nimmt jetzt nur noch 7. Dann
nehme ich halt 6. Sein. Wir haben ihn hier auf der Leitung. Kann ich kurz mit ihm reden? Nein.
Ja.
Nein.
Und irgendwann hatten sie beide kurz davor, dass sie Geld dafür bezahlen wollten, dass ihre Songs da auftauchen.
Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, Todde. Ich wette mit dir, die beiden haben auch nichts für dieses Konzert bezahlt.
Nee.
Die haben sich,
vor allen Dingen, du sagtest Leistung ja 6 Millionen Dollar Budget.
Ja.
Vielleicht wissen wir jetzt, wo die 6 Millionen Dollar herkamen. Von Bruce Springsteen und Axl Rose.
Beide 3 Millionen, damit ihre Songs in dem Film gespielt werden.
Genau.
Und noch ein bisschen, was hat diese Firma gemacht, die dieses Wrestling Jam Spiel programmiert hat, das aussah wie ein echtes Nintendo Spiel aus Ende der 80er Jahre. Ja. Was aber kein echtes war, sondern nur für den Film erstellt wurde.
Und die Soundeffekte von Pac-Man hatte.
Und aber voll spielbar Gefahr gewesen ist. Also gute Darren hat da verlangt, dass das Spiel auch wirklich ein komplettes Wrestling-Spiel funktionabel ist und ja durchgespielt werden kann. Das wird er sicher auch umsonst gekriegt haben, weil er gesagt hat, ey, wollt ihr nicht eure Arbeitsprobe in dem Film mit dem Gratis-Song Sweet Child O' Mine und dem neuen Bruce Springsteen-Hit?
Genau.
So wird das, ich stelle mir das echt so vor. Weißt du, wir müssten mal die Leute fragen, ob die alle nicht bezahlt wurden. Nein, das ist ein bisschen eine Scherzerei. Der Film hat aber einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Ich kann ja mal ein paar Worte
zu der Story. Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass es so ein dramatischer Film ist, blödeln wir hier schon ganz schön lange rum.
Total. Lassen wir es. Kommen wir zum Ernst der ganzen Geschichte. Der gute Randy Robinson, der spielt einen heruntergekommenen Wrestler, der also in den 80ern große, große Erfolge hatte. Dann kamen die verdammten, wie er selber sagt, diese verdammten 90er und dieser Kurt Cobain, der die ganze Rockmusik kaputt gemacht hat. Und er hasst ja auch die 90er, aber er ist seitdem ziemlich unten. Ne? Also nur keine Erfolge mehr, tritt nur noch so in kleinen Conventions auf vor einer Handvoll Leute. Wrestelt immer noch nach 20 Jahren, aber nur noch so vor so Marke Highschool und so halt. Oder Schulball kann man schon fast sagen. Also nur noch vor wirklich einer Handvoll Leute, lebt in einem Trailerpark, hat so einen kleinen alten Van und so.
Wobei ich bei dem Trailerpark mal kurz reingrätschen würde.
Ja?
Nein, er lebt vor einem Trailerpark.
Weil er
ja so abgebrannt ist, dass er sich ja noch nicht mal mehr die Miete für seinen Trailer leisten kann.
Genau, richtig. Und dann, weil sein Leben, er hat dann so eine Verliebtheit in Cassidy, die ist als Stripperin unterwegs, hat aber auch das Problem, dass sie auch schon so ein bisschen älter geworden ist und da zählt Erfahrung nicht so viel. In dem Bereich.
Ja, wobei da habe ich natürlich vorhin auch Altersrecherche betrieben, ne? weil sie ja auch so ein bisschen mit sich gehadert hat, ob sie jetzt als alte Frau tatsächlich mal eine Nacktrolle dann annehmen soll, weil sie das ja zu Beginn ihrer Karriere gezielt nicht gemacht hat, um dann halt nicht irgendwie so als billiges Schlittchen rüberzukommen. Und dann ist ihr ja aufgefallen, Moment mal, wenn ich das im hohen Alter mache, dann kriege ich ja eher so Credits dafür, dass ich mich traue, mich da nackt zu zeigen und so. Ja, und die uralte Marissa war da halt so alt, wie ich jetzt noch ein paar Monate lang bin, 43.
Ja, wollte ich gerade sagen, die ist jetzt 59. Ne?
Ja.
Und Marissa Tomei, wir alle kennen sie nämlich, sie ist vom aktuellen Peter Parker die Tante.
Ne? Ja.
Ja, die Tante, Mann.
Ja, schon. Und, ja.
Da wäre ich auch nicht gegangen.
Vor allem das Lustige ist aber, was ich dann gesehen habe, das ist tatsächlich nicht der erste Film gewesen, wo sie eine Nacktrolle angenommen hat, aber sie hat, glaube ich, 2007, ich weiß jetzt nicht, wie der Film heißt, aber da hat sie schon mal, war sie schon mal komplett nackt zu sehen. Das heißt, irgendwie scheint sie damals dran Geschmack gefunden zu haben, nach dem Motto, hey, das klappt ja ganz gut, das mache ich jetzt nochmal.
Auf jeden Fall hat sie berichtet, dass das ja auch ihr erster Drehtag am Set gewesen ist.
Ja.
Der Lap-Tanz für Mickey Rourke.
Ja, ja.
Also und 43 und sie hat gesagt, in hohem Alter. Das macht mich jetzt auch ganz wuschig, ehrlich gesagt. Und nicht die fantastische Marissa Tomei, sondern das 43 als hohes Alter. Obwohl, auf jeden Fall ist er in sie verliebt. Sie fängt auch schon so ein bisschen an, für ihn Gefühle zu entwickeln, aber sie hält es noch auf eine Art, so eine Art berufliche Distanz und man weiß ja auch in dem Gewerbe, da ist wahrscheinlich, da sind schon eine Menge Spüre gefallen halt, ne? Wie auch die Höhen. Er hat dann irgendwann in seinem doch sehr traurigen Leben und dem alten Ruhm nachlaufenden Leben, hat er dann einen Herzinfarkt, kommt wieder zurück und stellt fest, vielleicht sollte ich doch mal ein paar Dinge in meinem Leben ändern und ein paar Sachen gerade rücken. Und da fällt ihm ein, er hat doch eigentlich noch eine Tochter, die Stefanie. Die gute Stefanie, die hat ihm bisher nicht viel bedeutet. Er hat auch versucht, sie zu vergessen, aber er versucht dann, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Und er bleibt wie bei einem guten Ringkampf auch an der Sache dran und schafft es irgendwann so ein bisschen, ihr Vertrauen wieder zu gewinnen, kann mit ihr spazieren gehen, haben sehr rührende Szenen, ehrlich gesagt, wo er über sein Versagen als Vater und Pipapo und im Leben und so berichtet. Und dann will er sich, er kauft ja auch mit den Tipps von Cassidy ihr so ein schönes Geburtstagsgeschenk und so, aber er hat eine eigene Vorstellung von was hip und was Kinder heute tragen, was junge Frauen heute tragen. Hier ist ein S drauf und so halt.
Ja,
ne?
Ja, also ne? so diese giftgrüne Jacke, diese College-Jacke, wo dann so ein S drauf drauf ist. Das S steht für Stephanie. Stephanie. Und,
das ist super. Ja. Tonne. Ich muss ja auch immer nur Kleidung. Ey, kauf dir doch das Shirt mit einem T. T für Tonne, ja. Mann. Das ist auch so, ab einem gewissen Alter haben so wenig Leute Verständnis für solche Kleinigkeiten,
ja,
und so.
Ja, aber ich habe halt auch gedacht, also das, so als Ringklamotte wäre das ja vielleicht irgendwie noch geeignet gewesen. Aber so für echtes Leben und eine junge Frau.
Eher weniger.
Heutzutage wird es als ironisch Bad-Taste-Klamotte wieder voll funktionieren. Aber
damals nicht.
Da war 2008 waren wir noch nicht so weit.
Auf jeden Fall versucht der gute The Ram sein Leben so ein bisschen zu verändern. Er ist auch weiterhin auf so Fan-Conventions, wo irgendwie wo mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne sitzen, so könnte man es im Prinzip sagen. Und sieht auch, was mit seinen Kollegen so passiert ist, dann so Urinbeutel am Fuß unten und so und alles, ja, so abgefragte.
Bei dieser Con, das war echt so richtig hart, wo er dann da irgendwie über so Fan-Treffen, ne, und dann da so ein kleiner Tischkreis quasi aufgebaut war und er dann wirklich so diese Wracks, zu denen er ja letztendlich auch gehört, aber als das er sicher nicht gesehen hat, so um ihn rum saßen und
Das ist echt, glaube ich, auch der Moment der Erkenntnis gewesen, wo er dann halt auch dann sich wieder versucht, so einen Daytime-Job zu finden, wo er dann halt vier Fleisch verkauft und so und dann versucht, das mit seiner Tochter gerade zu ziehen und eine Beziehung zu Cassidy aufzubauen und so und das
und reißt und gerade der Part ein, mit halt, dem, ne? Ja, und gerade der Part mit dem Job, den darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, weil wir ja am Anfang, also das ist ja eh so sein Nebenjob da in diesem Laden, das kriegen wir ja vorher schon mal mit, aber am Anfang hält er sich ja immer noch ganz gezielt die Wochenenden frei, weil, ne, hier Wrestling-Events und so.
Strumpfhosen und teuer sind, da braucht man Geld.
Richtig, ne? Sagt richtig. Dein Chef, und, ne? Ne, dann kommt er ja tatsächlich dahin und sagt, hey, hast du nicht irgendwie mehr Arbeit für mich? Ja, aber nur am Wochenende. Und er dann direkt sagt, ja klar, mache ich und so. Und da merkt man dann schon, okay, es bahnt sich ein Umdenken an.
Genau. Also im Prinzip ist dann halt danach ist der Rest der Story halt, dass er sich das aber, was er sich da beginnt, wieder aufzubauen, auch wieder einreißt, ne, also den Job nicht machen kann, weil das einfach nicht das ist, was er machen möchte. Sein Arzt ihm sagt, er darf nie wieder wrestlen wegen seinem Herz. Er es aber dann doch wieder macht, weil er es mit Cassidy auch einreißt, weil sie dann doch keine Beziehung mit ihm möchte und er auch Stephanie wieder hängen lässt beim Treffen, weil er dann doch lieber besoffen irgendwie ein Fan mit einem Fan ein Sich-Erkennen-Spiel spielt und dann
ja,
am Ende.
Wobei das habe ich weiß jetzt nicht, ob es richtig interpretiert ist, aber so wie ich das verstanden habe, hat der die ja am Freitagabend aufgegabelt und jetzt mal, ich sag mal, ganz, ganz respektvoll gesagt, ist er drüber gerutscht, ist Samstagmorgens total begeistert von sich wieder nach Hause gekommen und hat dann halt einfach den kompletten Samstag durchgepennt.
Genau, das ist die Story. Und da hat er das Treffen mit Stephanie, worüber er sehr lange sie gebeten hat, sich nochmal mit ihm zu treffen. Und die sind ja auch vorher spazieren gegangen und so. Und sie fühlte sich halt logischerweise von ihm im Stich gelassen, weil er sie halt als Kind verlassen hat und dann sich nicht um sie gekümmert hat. Und das wiederholt sich dann ja halt, weil er quasi nach so einer durchzechten und durch sexualisierte Nacht erstmal erholen muss, weißt du, ab einem gewissen Alter, dann geht das nicht mehr, dass du sofort wieder auf.
Ja,
habe ich gehört.
Vor allen Dingen sollte man dann vielleicht, wenn man versucht, sich zu entschuldigen, halt nicht erwähnen, ey du, ne, ich wollte ja unbedingt, aber ich habe mich halt total volllaufen lassen und
Das
ist halt.
Aber das ist so im Prinzip die Story halt, ne, von dem Film. Er versaut es dann halt am Ende wieder und er muss dann doch als das Letzte, was ihm noch so bleibt, ist diesen großen Kampf gegen den Ayatollah, den er vor 20 Jahren geführt hat. Dieses große Kampf aus dem Jahr 98, das kriegt ein Jubiläum zum 20. Geburtstag und ein Rückkampf und das findet vor verhältnismäßig großem Publikum statt, was wir im Vergleich zu den anderen Kämpfen in dem Film sehen und da ist dann, es endet halt mit seinem Ram Jam, mit seinem Final, mit seinem Finisher halt, wo es der Fantasie überlassen bleibt, ob er das überlebt oder dann doch stirbt. Ja, richtig, das ist so grob die Story über den Fall, Aufstieg und dem, somit sind diese Namen wirklich Ruhm, Liebe und Schmerz durchaus sehr präsent in diesem Film halt, ne?
Ja, ja, wobei ich halt auch sagen muss, die Story, das ist halt alles irgendwie total dramatisch. Und ja, also eigentlich, also es ist so in der Mangelung eines besseren Wortes, es ist eigentlich echt ein schöner Film, den man sich gut angucken kann, aber eigentlich ist es halt auch ein total deprimierender Film.
Total. Also. Hast du gelesen, dass Hot Rod Roddy Piper, nachdem er den Film gesehen hat, geweint hat?
Das glaube ich, weil ganz ehrlich, ich glaube, dass vor allem dessen Leben wahrscheinlich so zum Ende hin sehr, sehr ähnlich verlaufen ist. Also der hat da, glaube ich, da waren, glaube ich, wirklich so einige Szenen, die für ihn wahrscheinlich sehr close to home waren. Also
ja, es ist halt so, man sieht, man weiß ja, dass wenn man sich so mit Wrestling so ein bisschen beschäftigt, dass da eine sehr hohe, sehr junge Sterberate ist. Ne, dass dann viele aufgrund
gerade halt auch so Herzerkrankungen
genau wegen Medikamenten, wegen Anabolika und solchen Geschichten und wahrscheinlich noch ganz viel anderem Zeug, einfach wegen dem, wie sagt Indiana Jones immer so schön, nicht das Alter, der Verschleiß ist das Problem halt, ne? Deshalb sterben ja viele sehr jung. Also wenn du dir jetzt als Nummer bei der WWE zu beim WrestleMania von vor 20 Jahren ansiehst, dann kannst du wahrscheinlich ein Trinkspiel, so schlimm es ist, führen bei denen, die nicht mehr dabei sind, die nicht mehr leben halt und so. Und man sieht dann immer so Leute wie The Rock, die noch relativ, also sehr, 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 sehr fit wirken. Die sind da rausgekommen, nur um jetzt im Alter über 50 wieder zurückzukehren. Irgendwie. Ja. Ne? Aber es gibt halt auch ganz, ganz viel. Und das ist so einer, der hatte dann mal so einen Moment, war so in so einer Phase, so wie in den 80ern, da sehr populär und so. Und wir sehen ja auch, dass er Actionfiguren hat, die er dem Sohn von Cassidy, aka Pam, schenkt. Es gab also Actionfiguren. Er war eine Figur in einem Videospiel, immerhin, ne? Und das, er war da mal wer in dieser Branche. Und dann kamen die 90er und das Interesse, er ist dann nicht so in die überregionalen Ligen aufgestiegen. Und dann machen muss er 20 Jahre später immer noch so von diesen ganz kleinen, traurigen Wrestling-Auftritten führen. Wirklich vor mehr Leute im Ring als vor dem Ring. Also wenn du dann Royal Rumble machen würdest, hättest du, glaube ich, wirklich mehr Leute im Ring als an der Seite. Und das ist, glaube ich, so diese düstere Seite mit den auch Verletzungen und dem körperlichen Schund und wie der auch leidet halt. Auch kein Geld. Und körperlich am Arsch und alleine halt, ne?
Ja, aber kein Geld und körperlich am Arsch und alleine ist ja nur im echten Leben.
Mhm. Ne? Also, nur da, richtig.
Und das ist halt auch so ein Ding, ne, wo ich halt bei dem Film auch sehr drüber nachdenken musste, so, es gibt ja immer so, ne, das ist ja mittlerweile auch schon so ein Meme geworden, so, ne, wenn Wrestling fake ist, dann erklär mir doch mal das und das. Und klar, ne, es gibt ja immer diese Diskussion drüber, ja, das ist doch alles nur fake, wo man natürlich sagen muss, ja, ganz ehrlich, klar, ne, irgendwelche Kampfabläufe, und das sieht man ja auch in dem Film, das wird ja auch dargestellt, ne, sind natürlich abgesprochen und alles, aber zum einen musst du das Ganze halt erstmal darstellen können und zum anderen, ganz ehrlich, ob ich jetzt vorher mit dir abgesprochen habe, dass ich jetzt mal eben von so einem 1,50 Meter Pfosten auf einen Holzboden runterspringe oder nicht, das tut trotzdem weh, wenn du da unten ankommst.
Ja, ne? Richtig.
So, das ist einfach so, mal ganz davon ab von den ganzen Moves und so, die halt durchziehen können und die sie ja, ne, und da kommt ja der positive Aspekt dieses Fake-Wrestlings zum Tragen. Das sind ja Moves, die sehr spektakulär aussehen, aber wenn sie gut durchgeführt sind, ja eben nicht dazu führen, dass Leute sich jetzt irgendwie verletzen.
Genau,
aber
genau.
Natürlich, ne, wenn du halt irgendeinen Sport betreibst, egal welcher das ist und egal wie gut du trainiert bist, ne, kommt es halt immer zu irgendwelchen Verletzungen, ganz klar, aber halt nicht eben zu Verletzungen, die nicht beabsichtigt sind. Das ist ja dann auch zum Beispiel so ein Grund, so ein Bill Goldberg, ne, der ja auch eine massive Physis hat und so, warum der unter Wrestlern so unbeliebt ist, weil der einfach, so wie man immer wieder hört, einfach kein guter Wrestler war und halt einfach die Sachen nicht gut beherrscht hat. So, ne? Wenn der dir gegen den Kopf gehauen hat, hat er dir halt gegen den Kopf gehauen. Und der hat halt einfach Sachen gemacht, wo er nicht absehen konnte, wie die jetzt für seinen Kontrahenten dann ausgehen. Und das ist natürlich auch so der wichtige Teil. Und was natürlich gerade jetzt so in der Zusammenstellung von unserem Ram. Und da ist ja auch noch wichtig zu sagen, dass er sich ja als Wrestler immer Randy the Ram Robinson nennt.
Drei
R's. Und in Wirklichkeit aber Robin Ramsinski heißt.
Ja, ja, ja.
So, und er ja wirklich auch immer wieder ein Problem damit hat, und das ist natürlich nur eine Metapher, wenn sein echter Name benutzt wird, weil so als dieser Robin sieht er sich ja gar nicht. Er sieht sich ja als Randy, und es geht ja so weit, ne, als dieser Job, den er dann annimmt, den wir vorhin erwähnt haben, als er dann sein Namensschild kriegt, dass er dann sagt, Moment mal, da müsste doch Randy draufstehen, und so, und da steht halt Robin, weil das halt einfach sein Name ist, so, ne? Und aber für ihn gilt das ja nicht, weil für ihn ja sein echtes Leben ist ja im Ring.
Ja.
So, ne?
Und der Glanz, wo ihm das Publikum zugejubelt hat, richtig, wo er jemand war, halt, ne? Richtig. Und das wird sehr gut mit diesem Endkampf dargestellt, wo er diese Rede darüber hält, ne? Wo absolut, er dann nochmal so unter dem Jubel und Sweet Child O' Mine da reingeht und ja, da auch
und Cassidy,
viel Publikum ist. Ne?
Und Cassidy ist ja das absolute Gegenteil, die halt als Stripperin auch eine Fake-Version von sich dem Publikum verkauft, die aber auf diese Fake-Version überhaupt gar keinen Bock hat und die halt nur in Kauf nimmt, um irgendwie ihr Leben führen zu können und ja auch das nur deswegen macht, das wird ja dann auch hinterher noch gezeigt, weil sie ja quasi mit der Kohle, die sie da durch Strippen verdient, sich da ihr Haus irgendwo in Tampa finanzieren möchte, damit sie halt irgendwann aus dieser Scheiße komplett rauskommt und nur noch ihr Leben führen kann. Ja, und unser Randy möchte halt eigentlich das echte Leben gar nicht führen und möchte eigentlich halt nur so in diesem Glanz, in diesem Ruhm.
Alten Ruhm, ja. Leben.
Des Wrestlings halt also
in
leben.
In dieser Fake-Welt dann in dem Punkt, in dem Fall. Ja, das ist wirklich interessant, was du sagst hier, weil Cassidy, die in Wirklichkeit ja Pam heißt, die hat, ja, die tut es auch für ihren 9-jährigen Sohn, was wir am Ende erfahren, dass sie eigentlich noch ein Kind hat und so, pipapo, ja. Und dass sie auch für ihn diese Eigentumswohnung kaufen möchte und so. Da gibt's dann einfach nur so, sie zeigt ja Randy auf ihrem Handy, das war noch Handys, sag ich dir, weißt du, zeigt sie dann irgendwie so, dachte mir so, oh, 15 Jahre alte Handys, noch kein Smartphone und so, die Fotos von dem Sohn und dann siehst du so ein Foto von einem Fenster und so ein paar Vorhängen und sagt, was ist denn das? Und sie, das ist das Apartment, was ich kaufen möchte. Da dachte ich mir, also das, was wir da im Bildausschnitt gesehen haben, war einfach ein Fenster, wo oben so ein paar, wo ein bisschen Gardine dran gehangen hat und so. Ne?
Ja, ja.
Ich hätte ja mit was anderem gerechnet. Aber es ist genau das und das ist ein ganz, ganz eklatanter Unterschied. Und ich glaube, dass die sehr viel Glück hatten, dass Mickey Rourke die Rolle gespielt hat, weil der hat einfach diese Physis, die das glaubhaft macht, dass er so ein abgewrackter Wrestler in dem Fall ist, ein runtergerockter Wrestler, weil er ja auch einen ähnlichen Werdegang hatte, als Schauspieler in den 80ern sehr erfolgreich, dann irgendwie als Schauspieler weg, dann als Boxer wirklich echt geboxt und so, also er hat einen schon ähnlichen und der da nochmal zurückkam so mit Filmen wie Sin City und hier dem Film halt und auch noch zwei, drei anderen Sachen, also der zwar da nicht mehr das Level erreicht hat, was er mal hatte, aber immerhin, der kann das glaube ich gut nachvollziehen und der passt auch in diese Rolle wirklich, wirklich perfekt rein. Also es hat mich ein bisschen geschüttelt, als ich gelesen hatte, dass irgendwie das Studio Nicolas Cage oder Sylvester Stallone vorgeschlagen hatte. Ja, also. Und beide, also Stallone, das wäre nicht so da. Und Nick Cage wäre noch viel zu jung gewesen dafür. Der wär zu der Zeit noch nicht mal Mitte 40 gewesen. Das wäre ein bisschen unglaubwürdig gewesen mit diesem 20 Jahre Background. Und
der hat ja glücklicherweise dann auch gesagt, ey Leute, ne, da bräuchte ich viel zu viel Vorbereitungszeit für. Kann ich nicht machen. Aber Darren Aronofsky wollte wohl, so wie es ja heißt, Anfang an Mickey Rourke und nur Mickey Rourke und ja.
Aber hast du gelesen, dass Hulk Hogan behauptet hat, dass er die Rolle angeboten bekommen hat, er es aber abgelehnt hat, weil er sagte, er wäre nicht der richtige Mann für diesen Film. Hogan knows best. Ne?
Also,
das kann ich mir auch, wenn ich mir in die Filmkarriere von Hulk Hogan gucke, ne, kann ich mir auch richtig vorstellen, dass der gesagt hat, nee, also das nicht. Dann mache ich lieber nochmal den Weihnachtsmann mit Muckis 3 oder so.
Vor allen Dingen, nachdem wir vorhin schon gesagt haben, dass eventuell Leute auch behaupten können, sie hätten Rollen gesprochen, die sie nie gesprochen haben. Genau. Ganz ehrlich, ich kann demnächst auch behaupten, dass mir die Rolle angeboten wurde, aber ich wollte halt nicht.
Ja, wie geil Darren Aronofsky ja wirklich darüber echt pikiert war und das wirklich öffentlich gesagt hat, nein, es hat niemals ein Angebot an Hulk Hogan gegeben. Und den kann ich mir so gar nicht vorstellen in der Rolle.
Und halt, da habe ich halt auch so gedacht, ey, wie sehr musst du wirklich in Hollywood von sowas angepisst sein, dass du dich wirklich auch dazu genötigt siehst, das richtig zu stellen.
Wie witzig ist
das? Wenn ich jetzt rumrennen würde und das behaupten würde, das würde halt Darren Aronofsky zum einen nicht mitkriegen und zum anderen, selbst wenn, würde es ihm wahrscheinlich nicht interessieren, was Todde from Germany da erzählt, aber wie gesagt, wenn Hulk Hogan behauptet, ja, die wollten ja mich haben, so
witzig ist, wann er es behauptet hat. Er hat es erst behauptet, als es um Oscar-Nominierungen ging und der Film ein Erfolg war. Da hat er behauptet, der Film wäre ihm angeboten worden, nicht vorher oder irgendwie sowas, sondern danach erst. Du hattest übrigens vorhin schon das mehrfach erwähnt dass das ja so, also Wrestling ja so fake ist, ne? Also im Prinzip abgesprochene Kämpfe. Ich weiß noch, dass in den 90er Jahren in den Fernsehzeitungen auf einmal drin stand, irgendwie halt WWE oder WWF da noch und darunter stand dann Kalente Showkämpfe. Ja. Das stand dann darunter. Ich weiß bis heute nicht, was Kalente bedeutet. Oder habe ich das falsch gelesen? Auf jeden Fall stand das Wort auf jeden Fall mit Showkämpfen schon dabei. Das hat mich damals schon total wahnsinnig gemacht. Und ich habe meine Doku auf Spotfight, habe ich das gesehen, da haben sie darüber geredet, dass ganz lange beim Wrestling ja auch das ehende Gesetz gab, dass man nicht darüber geredet hat, dass das abgesprochene Kämpfe sind. Ne?
Ja, das gerade war ja auch bei der WWF.
Weit in die 80er Jahre war das noch absolut verpönt, so die Wall zu breaken und zuzugeben, dass das abgesprochene Kämpfe sind halt. Und das Ganze ist dann irgendwie von Vince McMahon, der hat das im Rahmen eines irgendwie Verfahrens, hat er das einfach mal so rausgehauen, dass das abgesprochene Kämpfe sind, weil er wollte vermeiden, dass, also er hat quasi dieses interne Schweigegelübde gebrochen der ganzen Branche und hat öffentlich gesagt, das sind abgesprochene Kämpfe, das ist Show, weil er wollte vermeiden, dass Wrestling denselben Regeln unterlegt, dem Boxen unterliegt, mit medizinischen Eignungen, Prüfungen und Tests und pipapo, und um das zu vermeiden, hat er gesagt, hey, es ist nur Show. Und damit hat er sich viele Feinde gemacht.
Sports Entertainment.
Das war auch dann der Punkt später, gut, das sehr viel später, dass man die WWF ja umbenannt hat. Auch ich glaube, da gab es ja wegen der WWF von Naturschutz, World Wrestling, ne,
richtig.
Obwohl ich bei WWF auch immer wirklich an Wrestling denke, muss ich dir ganz ehrlich sagen, im ersten Moment.
Ja, auf jeden Fall. Und selbst damals, und da kannte ich finde, dass die WWF, vielleicht sind wir da auch einfach in der falschen Bubble unterwegs, aber die WWF findet in meiner Wahrnehmung ja gar nicht mehr statt heutzutage. Also,
ja, das ist so ein bisschen geringer irgendwie.
Der World Wildlife Fund.
Ich bin nicht mal auf den Namen gekommen. Ich weiß nur, dass meine Arbeitskollegin gesagt hat, oh, ich habe übrigens was gespendet für die WWF. Und ich dann immer, oh yeah, hast du gut gemacht. Und sie, hör auf. Und ich habe dann immer gesagt, das finde ich gut. Yeah, hell yeah, my sister. Oh yeah. Und sie, nein, ich meine das mit den Tieren und so. Kann ich mich noch total dran erinnern, dass sie immer, wenn sie gesagt hat, die hat das relativ regelmäßig gemacht, ich habe wieder was gespendet. Oh yeah, Tina, alles gut gemacht. Ne? Wir danken dir.
So. Ja,
ja, großartig. Ja. Aber da ist das, der hat das dann halt irgendwann halt gedroppt, also das offene Geheimnis offiziell quasi gemacht, nur um dann zu vermeiden, dass man halt den selben Regularien unterliegt, wie halt andere.
Genau, Und ich möchte mich natürlich auch an dieser Stelle mal kurz bei allen Leuten entschuldigen, die da total tief im Thema sind und auch die ganzen Fachbegriffe kennen und so. Das versuchen wir hier einfach gar nicht. Da kann man sich eh nur auf die Fresse mitlegen. Ich weiß nämlich, dass es für das Phänomen, was ich jetzt erklären möchte, auch einen Fachbegriff gibt, aber den kenne ich nicht, weil zu dieser Show, die dann damals halt auch gemacht wurde, zählte ja auch, ne, weil man durfte ja die Kulisse, die vierte Wand nicht brechen, gehörte halt auch, dass natürlich Leute, die eine Fehde miteinander hatten, natürlich haben die sich gehasst.
Natürlich.
Die musste man hinter den Kulissen immer auseinanderhalten, damit die sich nicht ständig auf die Fresse hauen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Wrestler es waren. Also von daher kann es jetzt auch völliger Bullshit sein, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass, glaube ich, Jake the Snake Roberts und ich glaube Hacksaw Jim Duggan oder so, die sind, glaube ich, mal völlig zugekifft von der Polizei erwischt worden im selben Auto.
Als Freunde.
Ja, weil sie sich halt einfach zusammen mal durchgezogen haben und dann dummerweise sich halt auch noch in ein Auto gesetzt haben. Und und das war, glaube ich, also wie gesagt, vielleicht waren es auch andere Wrestler, aber die Story soll so auf jeden Fall passiert sein. Und das war halt damals schon der Mega-Skandal, weil was? Die beiden Leute, die sich ja eigentlich total hassen sollen, die haben zusammen irgendwie einen drauf gemacht. Das geht ja gar nicht. Und heutzutage ist das natürlich völlig lächerlich. Also wenn man jetzt sieht, heutzutage gibt's dann halt so Szenen, wo dann halt ein The Rock und ein John Cena, Dwayne Johnson und John Cena, halt sich dann irgendwie so dann erstmal, komm, wir hacken jetzt erstmal und sich da so gegenseitig hinter den Kulissen ihren Respekt bezeugen.
Man nimmt's als was es ist. Es ist halt Show, es ist Entertainment halt. Ne?
Ja,
es ist,
so und trotzdem liebt man es dann wieder,
absolut,
wenn ein Dwayne Johnson dann irgendwie da in den Ring steigt und da das Publikum da als Trailerpark Abschaum bezeichnen und so. Man liebt es dann halt auch in dem Moment, ihn zu hassen.
Ja,
so,
in dem Fall ist er ja, es heißt ja Heel, glaube ich, wenn du der Böse bist. Eine Face, wenn du der Gute bist, Heel, wenn du der Böse bist. Im Moment ist er der Heel, aber er ist als Marke so groß, dass keiner ihm das übel nimmt. Richtig, ja, also das wäre früher undenkbar gewesen. Da hätten die niemals so eine Marke beschädigt halt. Ne? Du erinnerst dich noch mit Schrecken an die Hollywood-Hogan-Ära aus den 90er Jahren und so. Nein, aber ich will übrigens nicht mich über das filmische Werk von Hulk Hogan lustig machen, weil ich bin ein großer Fan von Ritter aus dem All, den mag ich ernsthaft wirklich. Und Thunder in Paradise war doch großartig.
Ja, klar.
Na, also das muss nochmal gesagt werden. Ich wollte aber noch auch auf diese Beziehung zu Randy und Cindy sagen. Sagen wir es ja einfach halt
einmal
Randy.
Cassidy.
Ja, Cassidy. Wie komme ich denn auf Cindy? Na gut, also Randy, diese Namen, Randy und Cassidy. Weißt du, wenn er sie dann so auch so beschützt, ne, weil sie hat ja auch das Problem, so wie du schon mit dem Alter älter werden, sie ist 43, mein Gott, und die hat ein Problem mit, das ist unfassbar. Auf jeden Fall, wo diese jungen Empörkömmlichen im Linge sagen, ey, du bist ja so alt wie meine Mom und so, und er die dann quasi aus dem Stripclub wirft und so und sich dann von ihr so ein Lapdance, Sprachfindungsstörung geben lässt.
Ich muss gerade deswegen lachen, weil an der Stelle kam einer der lustigen Momente, der eigentlich vom Film her gar nicht lustig gemeint war, aber den ich sehr lustig wahrgenommen habe, weil er ja dann zu dem einen Typen sagt, das ist ja so ein Junggesellenabschied und sie sieht irgendwie zigmal besser aus als die komische, ich paraphrasiere jetzt nur mal diese komische Drecksschlampe, die du da heiraten willst, und dann sagt einer, ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Bräutigam ist, das ist meine Schwester, aber ich habe halt in dem Moment so gedacht, so, wie lustig ist das, wenn jetzt der Bräutigam versucht, so, sie in Schutz zu nehmen, indem er sagt, hey, ich wollte um meine Schwester heiraten.
Was mich viel mehr irritiert hat, ist, du gehst doch auf dem Junggesellenabend nicht mit der Braut in den Stripladen.
Ja, also.
Das hat mich, also, habe ich gehört.
Nee, also, die war ja auch nicht dabei. Ein Bild oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das ja nur so eine Vermutung von Randy halt, als ob er gesagt hätte, du bist doof.
Aber Randy
weiß er auch nicht, aber ja, das nagt.
Ja, total. Er ist auch total unbeholfen. Ihr auch Cassidy gegenüber, wenn er ihr dann auch, sie macht den Lapdance und er erzählt ihm da ihr dann halt auch von dem
Ruhen von das halt auch, also, ne, so also ich sag mal, das muss für die gute Marissa Tomei das Ganze halt noch viel absurder gemacht haben, dass sie da halt voll den heißen Lapdance hinlegt und er dann da einfach so unser eins von unserem Arbeitsalltag erzählt. Ja. Erzählt er halt, ja, und dann habe ich da jetzt das und das gemacht und hier und da so völlig uninteressiert.
Geil ist auch, wie er das beendet mit, ey, Schatz, eines Tages mache ich aus dir eine ehrbare Frau.
Jo,
das ist auch so ein Bild, also Randy ist dann so mega unbeholfen halt. Ne?
Ja,
mache ich aus dir eine ehrbare Frau. Musste allerdings auch später über Cassidy, aka da ist sie ja Pam, da ist sie ja dann irgendwann in ihrer normalen Rolle, dann halt, wenn die beiden so unterwegs sind, wenn sie ihm dann von der Passion Christi vorschwärmt. Musst du mal gucken, sie zitiert aus dem Nichts heraus die Bibel und ich dachte noch, vorhin, als ich den gesehen habe, kam denn das Bibelzitat plötzlich her, ne?
Ja. Und das ist halt auch das Geile, vor allem, das wäre die Möglichkeit gewesen, dem Charakter mega Tiefe zu verleihen, indem man sagt, oh, sie ist so eine gläubige Christin.
Ja,
so.
Ja.
So, was ist das denn? Ja, hast du nicht gesehen, hier Passion Christi, voll der geile Film. Mhm. So.
Oh, der kriegt den ganzen Tag richtig auf die Fresse. So, ja, sagt sie, sagt, und er, wow, ist aber ein harter Typ, dieser Jesus. Er hat auch so lange Haare wie du.
Genau, und dann, du hast dieselben Haare, so, okay.
Das ist wirklich super.
Die haben beide lange Haare, das reicht dann schon als Parallele zwischen den beiden.
Ja, da sind so viele Kleinigkeiten, die wirklich groß sind in dem Film. Ich fand auch so Sachen, wie wenn er bei seinem Chef um mehr Stunden bittet und der Chef, er geht in das Büro des Chefs und der guckt offensichtlich ein Porno auf den,
du gehst jetzt nochmal raus, das machen wir jetzt nochmal. Und er steht dann da, nee, ich meine das jetzt, okay? Er geht raus, klopft wieder und dann kommt der Chef da auch mal rausgebrettert wie sonst was.
Das habe ich mir aufgeschrieben, das muss ich auch unbedingt mal machen, wenn ich im Büro bin und einer kommt einfach rein, sagen, bitte anklopfen. Ernsthaft? Ja, dann geht die Person raus, macht die Tür zu, klopft und wenn, nachdem sie klopft, in dem Moment komme ich durch die Tür, rausche ihr vorbei und gehe weg. Das fand ich so witzig, dieser schmierige Typ da, der irgendwie diesen Supermarkt da unter sich hat und immer so einen Spruch noch über dem Randy drückt brauchst du wieder ein paar Stunden mehr, für ein bisschen mal, sind die Preise für Strumpfhosen erhöht worden und so. dass der dann da Pornos guckt und so. Ich dachte erst, es wären die Umkleidekabinen. Ich dachte erst, es wären so Kameras aus der Umkleidekabine. Also ich glaube dann aber nach genauerer Recherche, glaube ich, da hatten zwei Leute, es sei denn, sie waren in einer Umkleidekabine, dann kann es immer noch.
Es waren auf jeden Fall Leute unterschiedlichen Geschlechts. Also von daher, ich weiß nicht, ob die Umkleidekabinen bei denen dann so hier.
Weißt du, wer auch
welcher genderneutral sind?
Keine Ahnung. Aber weißt du, welcher der welche Nebenrolle ich auch total super fand, war dieser Dealer, bei dem Randy seine Sachen gekauft hat und so, mit der das und sagt, dann habe ich das für 100, 120, babababa. Der dann auch, das habe ich Waxi, das sind Steroiden, das ist gegen Weiber, ne, gegen die Brüste und Pipapo und dies und das und das. Ich habe übrigens, hast du Schmerzmittel? Kann ich dir chinesisches Zeug, japanisches Zeug, babababa. Ja. Ich gebe dir noch das mit oben drauf. Kostet 900. Er sagt noch, ich weiß, du hast nur 400. Gib mir erstmal das.
Also das fand ich schon auch geil.
Und der war super,
ich sag mal, Fun Fact zu diesem Darsteller ist, dass der tatsächlich später für Betäubungsmittel besitzt und weil er irgendwelche Federal Officers angegriffen hat, in den Knast gewandert ist.
Genau wegen dem Sachverhalt.
Der hat das Method Acting echt mal zu total weit getrieben.
Absolut. Aber es ist aber auch geil, diese kleine Szene, wie er dann da sitzt und diese ganzen Medikamente aufzählt mit dem Preis. Und dann sagt er, außerdem gebe ich dir noch hier Schmerzmittel, gebe ich dir auch noch dazu. Sagt er, da ist ja noch der gönnerhafte Dealer und sagt, weißt du was, lege ich oben mit drauf. Und dann, wo er sagt, kostet 900, ich weiß, du hast nur 400, gib mir erstmal, was du hast. Dachte ich mir, Mensch, das ist aber ein guter Mensch.
Das ist echt ein guter Mensch. Aber ich muss sagen, der Film macht sowieso bei so kleinen Details, macht er einfach so viel, so, so geil, weil diese Szene beispielsweise, so, man könnte ja der Szene jetzt vorwerfen, also nicht der Wrestling-Szene, sondern der Szene dieses Films, könnte man ja vorwerfen, oh, guck mal, da wird ja hier so, Steroidmissbrauch und alles wird da ja irgendwie verherrlicht und als normal dargestellt, aber du siehst ja in der nächsten Szene, schon, wie Randy, als der sich dann das Zeug da irgendwie reinballert, wie der dann schon so ein bisschen unsicher erstmal links und rechts und alles guckt.
Ja.
Also es wird uns ja schon durchaus auch suggeriert, das ist jetzt nicht was, was alle so voll super und okay finden, sondern auch wenn das Gespräch vorher halt so locker flockig verlief, das ist halt schon eher was so, was dann eher so hinter verschlossenen Türen abgezogen wird.
Genau. Er tut das halt alles, weil er sich halt wieder irgendwie auf ein Level zurückkämpfen will.
Ja,
diese Matches, und die wir sehen, halt, sind krass.
Ja, und das ist halt auch dieses Krasse, weil es ja so viele, mittlerweile gibt es ja so bei Instagram und so immer so diese Get Ready With Me Videos und sowas sehen wir ja an mehreren Stellen von Randy, wo du dann wirklich siehst, so, da lässt er sich die Haare blondieren, da geht er dann erstmal unter die Sonnenbank, dann steht er da zwischendurch mit ein paar Hanteln und so. Also wir sehen halt richtig das Get Ready With Me von Randy, was ja, und da sind wir ja wieder so bei der Parallele mit Cassidy, eigentlich schon so ein bisschen wirkt, als ob sich so die Stripperin für ihren Job irgendwie fertig macht.
Mhm,
und es gibt ja auch eine Szene und einen Schnitt, wo du dann von seinem komischen übertriebenen Fertigmachen dann zu ihr rüberschneidest, die halt für ihren Job eigentlich so genau das Gegenteil macht, die eigentlich versucht, so lange normales Leben durchzuziehen, wie es irgendwie geht, bevor ihre Schicht anfängt.
Richtig, genau.
Ne? Und er zelebriert das halt richtig, diese Vorbereitung und
Ja, und die ist so ein krasser Kontrast zu dem, was er da macht. Also diese Kämpfe sind ja wirklich in Sporthallen von einer Handvoll Leute. Dieser Hardcore-Kampf, den er mit diesem Typen macht, wo die sich gegenseitig sogar diese Sachen in den Arm tackern hier. Die hier vom Tacker halt aus dem Büro, weißt du, Tacker sind wichtig. Ne? Tacker sind im Büro wichtig wie Leute, die Fachwissen haben. Sie sind nützlich, man braucht sie, aber irgendwer muss sie runterdrücken. Halt, ne? Und da fließt dann Blut und du erinnerst dich auch wieder an diese Zeiten früher hier so, klar, so eine Platzwunde und dann wird auf Schwarz-Weiß umgeblendet und so, damit man das rote Blut nicht sieht und so. Mhm. Und das ist wirklich stark inszeniert. Also du siehst da wirklich, wie die sich echt mit den Stühlen da um die Ohren hauen, so Hardcore-Matches machen und parallel dazu diese Szenen, wo er in so Fantreffen sitzt halt. Gerade so oder nach der Show, wo wenn er dann da einsam sitzt, auf so einem Klappstuhl, umgeben so von so weil da liegt dann so Kinderspielzeug und so rum, weil das einfach so weiß ich nicht, eine Schule oder irgendwie ein Kindergarten ist, wo die den Auftritt haben und er dann irgendwie von dem Typen, der den veranstaltet, so einen Brief bekommt, irgendwie so, hey, ich brauche dich beim Fanfest in 2 Monaten, hier ist die Gage, leider ist nicht so viel, ich habe gedacht, wir verkaufen ein paar Karten mehr und so halt. Ne?
Ja, ja,
und er sitzt da blutend in sich zusammengekauert und kriegt dann irgendwie, weiß ich nicht, $200 oder irgendwie sowas, die er ja fast komplett graufhaut, weil er sich von der guten Cassidy einen Lapdance geben lässt halt und so.
Ja,
ne?
Das, ja, ist, schon das krass. Ist halt sowieso immer das. Ne? Er hat keine Kohle, er hat nicht mal die Kohle für seine Miete zu zahlen, ja. Aber ne, so halt für diese Momente mit Cassidy gibt er dann trotzdem immer noch übertrieben viel Geld aus. Und wir kriegen ja bei dem ersten Lapdance, kriegen wir ja mit, dass der $60 kostet.
Mhm.
Und er sagt ja, behalt den Rest.
Ja, ja.
Was mich dann erstmal dazu geführt hat, mal zu googeln, was es für Dollarnoten denn gibt. Weil ich habe mir auch für wahnsinnig genug gehalten, dass er ihr $100 gegeben hat. Aber nein, ich habe gesehen, es gibt auch einen $20-Schein. Von daher werden es wahrscheinlich $70 gewesen sein, die er ihr gegeben
Mag
hat.
Mag sein, und, ja. Oder 100 waren es doch.
Nur. Aber dann hat er trotzdem einen Zehner ausgegeben, den er eigentlich nicht hatte.
Ne? Ja, aber
also
so
jetzt mal,
ja, aber wenn du
ne, von also, den restlichen 60 mal ganz abgesehen.
Also wenn du aber in so einem, also ich war auch schon auf Junggesellenabschieden ist ein bisschen so. Junggesellenabschieden, wo man in so einem Stripladen dann gelandet ist, da guckst du auch nicht auf jeden Dollar mehr, den du umgetauscht hast. Da hat man schon so eine, man muss auch gönnen können, weißt du?
Ja, ne? da wäre ich bei dir, wenn er nicht die vorherige Nacht hinten in seinem Auto geschlafen
aber
hätte.
Aber wo sollen die denn das Kleingeld aufbewahren, um das zu werden? Ja, du musst dann der ganz Pedantische sein. Na, plus 10% Trinkgeld, dann möchte ich bitte noch 6,80 Dollar zurückhaben. Und so muss sein, das ist ein bisschen, da müssen wir mal
das
realistisch
noch,
sein.
Das wäre noch schön gewesen, wenn sie gesagt hätte, sorry, da kommen noch Steuern drauf, das reicht nicht. Und er dann irgendwie nochmal hätte kramen müssen.
Ja, aber ich finde auch, es sind, du hast vorhin erwähnt, so besondere Szenen, so kleine Szenen, die so einfach so viel verdeutlichen. Ich finde, wenn er dann, nachdem er dann seine Herzattacke hat, im Krankenhaus aufwacht und der Arzt ihm das so sagt, den man aber nicht sieht, man sieht immer nur Randy und man hört den Arzt überwiegend nur, was ja auch dann realistisch ist mit der Darstellung, weil er jetzt aus dieser Welt rausgebrochen wird und ihm sagt, er kann nicht mehr wresteln oder er sollte nicht mehr wresteln und er dann quasi alleine aus diesem Krankenhaus rausgeht und keiner ist da, der ihn abholt. Ne? Und dann fährt er mit dem Taxi zu einem Parkplatz, wo nur sein Auto steht. Weißt du? Und damit fährt er dann zu dem Trailerpark, wo er nicht in seine Bude reinkommt und so halt. Ne?
Richtig,
also
richtig.
Das ist so krass, weil es so Einsamkeit versymbolisiert. Und dann ist Absolut. Er ja, finde ich, fast schon dann diesen Moment, dass er mit seiner Tochter sich daran wieder erinnert. Er hat ja offensichtlich Cassidy, die erzählt, dass er eine Tochter hat. Die sagt, Mensch, versucht doch da Kontakt aufzubauen. Ne? Und jetzt, ne? Und er dann, das hat am Anfang ja was total Selbstsüchtiges. Dass du dann nach ich bin jetzt, wäre jetzt alleine vorm Krankenhaus gestanden, hättest du mich abgeholt, hätte ich mir das Taxi gespart. Aber wir haben ja so ein schlechtes Verhältnis, jetzt müssen wir uns erstmal anfreunden.
Ja, da möchte ich nochmal ganz kurz rein, weil da gibt es, also bei dieser Kontaktaufnahme gibt es auch ein total geiles kleines Detail, was überhaupt nichts mit Dialog oder so zu tun hat, sondern er hat ja dieses uralte Foto von Cassidy, wo man im Leben, also wahrscheinlich ist es ein altes Bild von Rachel Evan Wood gewesen, aber
es könnte
man
auch
hätte sie halt nie im Leben wiedererkannt.
Es könnte auch im Portemonnaie gewesen sein, als das Beispielbild, als das gekürzt ist.
Ja, so. Und was ich aber so krass finde, ist, auf der Rückseite stehen halt so gefühlt 10 verschiedene Telefonnummern, von denen halt die oberen 9 dann immer durchgestrichen sind und er ruft halt die unterste Nummer an, was für mich halt, also so wie ich das wahrgenommen habe, einfach entweder zeigt, weil wir wissen ja gar nicht, was mit der Mutter passiert ist. Wir wissen
das
ja nur, er hat die beiden
erwähnt, ne?
Richtig, so, wir wissen ja nur, dass er die verlassen hat. So, aber es könnte jetzt entweder sein, dass die Mutter mit ihr einfach ständig umgezogen ist und deswegen ständig die Nummer gewechselt hat, weil, ne, wir reden ja noch von einer Zeit, wo Handys eben noch nicht so der Standard waren, da hatte man noch Festnetznummern und, ne, also entweder sind die einfach ständig umgezogen, vielleicht sogar ständig umgezogen, um vor ihm irgendwie zu fliehen, weil man weiß nicht, ob er vielleicht auch der Frau gegenüber zu häuslicher Gewalt geneigt hat oder so, um halt Distanz aufzubauen, ne, weil er das ja auch sagt, dass er die ja quasi so alle von sich wegschieben wollte. Von daher würde ich dem Charakter durchaus zutrauen, dass er vielleicht auch mal zugeschlagen hat. Mhm. Und so, wir wissen halt nicht, sind sie jetzt immer nur umgezogen? Das wäre eine Variante. Oder, was weiß ich, ist die Mutter irgendwann gestorben? Ist die irgendwie von einer Pflegefamilie zur nächsten weiter gereicht worden oder was? Also...
Oder er hat einfach nur verschiedene Nummern, also nicht einfach irgendwelche angefangen, ich fange an, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ausprobiert oder so wie so ein Detektiv, der sagt, können Sie mal gucken, ne, wo die vielleicht abgeblieben sind. Ich glaube nicht, dass das, was du eben meintest, dass das so ist in dem Fall, weil er später in dem, bei dem Strandspaziergang mit Stefanie, wo er sie dann überredet, dann doch mal mit ihm spazieren zu gehen, hat er ja diesen Moment der Offenbarung, wo die diesen Einbruch machen, diesem Tanzschuppen da und wo er dann so sagt, dass er so als Vater total versagt hat, weil sein Job wäre es gewesen, die Familie zusammenzuhalten, zu ernähren, weißt du, Jäger und Sammler und dann sagt, und er war nicht da, er wollte einfach nur weg, er hat dann versucht, sie zu vergessen und hatte kein Interesse an ihr und wollte einfach nur nicht mehr dran erinnert werden und hat, aber das geht nicht, weil sie doch sein kleines Mädchen ist, das ihm jetzt klar geworden ist nach der Herzattacke quasi, passend zur Herzattacke, aber und ich das wirkte so, als wäre er jemand, der davor weggelaufen wäre, vor dieser Verantwortung und nicht jemand, der da, vor dem die weggelaufen sind halt, ne?
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und vor allen Dingen, wenn es so wäre, wie wäre er immer wieder an diese Telefonnummern gekommen? Auch das, was du schon sagst, ne? wenn er wegrennt, passt das ja auch nicht zu, hey, ich engagiere einen Detektiv, der da die Nummern irgendwie ermittelt oder so.
Aber es kann ja, sein, du hast dann die Nummer von irgendwie der Mutter der Frau und so. Rufst du da an, kommst du da nicht weiter, hast du eine Tante und irgendwie so. Ne?
Also ich vermute mal am ehesten, dass es wahrscheinlich so war, warum auch immer die dann immer wieder umgezogen sind, aber dass es wahrscheinlich so war, dass die Mutter halt das eher so gesehen hat, so, ja komm, wir beide sind nicht miteinander klargekommen, aber du solltest ja Kontakt zu deiner Tochter halten können und deswegen wahrscheinlich jedes Mal, wenn sie irgendwie umgezogen sind,
eine
neue Nummer hatten, ihm dann immer die Nummer quasi gegeben hat, so, hier schreibt ihr die auf und er die halt dann zwar auch irgendwie halt dann angenommen hat.
Ja, du hast recht.
Aber halt nie verwendet hat, wahrscheinlich.
Finde ich aber gut, dass sie es offen lassen, was mit der Mutter ist. Ja. Aber du hast recht, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Falls du dann doch irgendwann mal zu dir kommst oder Kontakt zu deiner Tochter haben willst, hier unter der Nummer kannst du uns erreichen. Aber ich mag die Vorstellung, dass ich 11111
1112. Dann hat er aber Glück gehabt, dass er so schnell auf die richtige Nummer gekommen ist.
Geil,
oder es gibt irgendwo auf irgendeiner Müllhalde noch so einen riesigen Berg von Fotos von ihr, wo die ganzen anderen Nummern hinten drauf stehen, die alle falsch waren.
So habe ich Todde kennengelernt. 1111, niemand. 11112. Guten Tag, Todde hier. Ah, Todde. Ja. Gott sei Dank warst du die zweite Nummer damals.
Ja.
Nee, das ist schon. Ja, aber da am Anfang habe ich ihn sehr, dachte ich mir, okay, das wirkt jetzt so arschig, dass du einfach nur, weil du dir deiner Sterblichkeit bewusst bist und einsam bist und dich keiner im Krankenhaus abholt und so, dass du jetzt plötzlich nach 20 Jahren deine Vatergefühle entdeckst. Aber gut, das ist halt auch ein wegweisendes Erlebnis gewesen, ein prägendes Erlebnis, was er da hatte. Und er gibt sich ja, das ist ja die Phase im Film, wo er sich wirklich Mühe gibt, wo er anfängt mit Pam aka Cassidy was zu unternehmen, wo sie ihn dann berät, was man Stefanie schenken könnte, ne, wo die zusammen was unternehmen, wo er anfängt, diesen Dayjob zu machen, wo er sich mit seiner Tochter trifft, wo er auch scheinbar am Anfang bei diesem Dayjob da, wo er dann im Verkauf tätig ist, da ist er irgendwie in der Schlachterei tätig, im Kundenkontakt, wo er auch genau hingehört, ehrlich gesagt.
Ja, ne? das ist halt das. Und du merkst ja auch, als er das so selber, er empfindet das halt so, er hat da auf einmal wieder ein Publikum und so, dass ihm auch so Energie zurückgibt und alles. Und ja, da ist, glaube ich, wirklich so der Punkt, wo er am meisten im ganzen Film davon überzeugt ist, dass er dieses wilde Projekt echtes Leben auch tatsächlich irgendwie beherrschen kann.
Ja, weil dieser Kontraste, wo er dann noch bei diesem Fanfest sitzt und da an diesen Tischen, dann haben die dann in so einer Sporthalle 4 Tische aufgebaut, jeder sitzt dann so wo an seinem Tisch und du siehst dann diese ganzen anderen abgewrackten, auch ab körperlich runtergerockten Wrestler, die da irgendwie ihre Verletzungen davon tragen. Wir sagten das vorhin, der eine, der den Urinbeutel da am Fuß hat und er sitzt dann da auch.
Der andere pennt irgendwie an seinem Tisch.
Und das ist so ein Typ da, der von ihm mit ihm ein Foto will und er hat dann auch, weißt du, so, er hat dann so ein paar billige Shirts, die er von sich verkauft, ne? Dann hat er ein paar VHS-Kassetten da hingelegt, was schon 2008, als der Film gedreht wurde, nicht mehr en vogue gewesen ist, so VHS-Kassetten von deinen, deinen Kämpfen zu haben. Und dann erst diese Polaroid-Kamera, die er hinstellt, da dachte ich erst, oh come on, jetzt eine Polaroid-Kamera 2008. Dann fiel mir aber ein, doch ist eigentlich die cleverste Variante, weil es geht ja darum, gleich ein Foto zu machen, was dann sofort da ist, physisch, damit die erst noch unterschreiben kann wegen Autogramm.
Richtig.
Ne? Das ist ja dieser Typ, der sagt, oh, du bist mein Held und so, ne? Und mit dem er dann dieses Foto macht und er ist ja viel kleiner als dieser Typ. Das fand ich auch irgendwie so. Da war dieser Typ, dieser Fan, viel größer als er. Das fand ich einen schönen Kontrast.
Ja. Ne, ja, war, ja.
Ne? Und das ist ganz cool gemacht. Und aber auch so, es verinnerlicht diese Welt, die dann nicht mehr für ihn funktioniert, halt, diese Einsamkeit und dieser Glanz von früher. Halt,
ja,
ne?
Und wir haben aber bei der Szene an der Fleischtheke, haben wir auch nochmal einen ganz wichtigen Moment, wo dann irgendwer herkommt und sagt, Moment mal, kenne ich sie nicht irgendwie? Und er dann nur so, nee, kann nicht sein. Und der Typ dann halt, so ähnlich wie du mit den Nummern, alles Mögliche irgendwie ja, durchrät, genau. Woher man ihn irgendwie kennen könnte. Und er dann immer, nein, nein, bin ich nicht. So, und selbst als dann ne, hier sein Wrestlername fällt, dann halt auch immer noch behauptet, bin ich nicht. Also das ist so der einzige Moment, wo er wirklich sehr aktiv so seine Fake-Identität verleugnet und einfach nur ne, der bei ihm auf dem Schild stehende Robin ist.
Ja,
und
das ist auch die Phase, wo ich gedacht habe, da denkt man wirklich, er kommt aus dieser Sache los, er kann sein Leben noch ändern. Weil du siehst es ja auch, ich meine, allein schon wie er auch so vom dieses Hörgerät, was er im Ohr hat, ne, das gibt ihm ja schon was, weil er wahrscheinlich so viele Schläge die ganze Zeit drauf gekriegt hat, dass er schon so gut wie taub ist und so halt.
Ja,
ne?
Ja. Ja, und das Krasse ist ja auch noch bei dem ersten, ich nenne es jetzt bewusst, Einmarsch an die Fleischtheke. Mhm. Also ich vermute mal, dass es dir so ähnlich gegangen ist wie mir, noch lange bevor im Hintergrund, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, dieses Fangejubel und so eingespielt wurde, habe ich schon irgendwie so den Eindruck gehabt, so irgendwie geht der da durch, wie durch so Gänge, so im Backstage-Bereich halt von so einem Wrestling-Ding.
Genau so.
Und ja, ne, und dann kurz bevor er dann da durch diese Trennwand geht, ne, kommt ja dann wirklich dieses Fangejubel und alles und ne, sobald er das Ding dann aufmacht und durchgeht, verstummt das dann auch sofort.
Aber es ist wirklich, das ist so gut geschnitten, dass es komplett das darstellen soll.
Ja, ja.
Er braucht dasselbe, er holt es sich jetzt in der realen Welt, in Anführungszeichen. Es ist so wie, du bist dann so wie der Rockstar, wenn an einer Kasse 50 Leute stehen und du kommst dann und sagst, ich mache jetzt Kasse 2 auf.
Ja,
weißt du, unter tosendem Applaus vom Publikum und dann stehe ich da mit meinen 40 Teilen an der 7-Teile-Kasse und sage, und dann möchte ich, ja, erstens dann eine Beratung bezüglich der Happy Digis und ich habe noch eine Frage, ne?
Genau.
Also, wie viel Zehnjährige würden Sie schaffen wie viel Zehnjährige würden Sie in einem fairen Kampf schaffen?
Eher 10 Fünfjährige oder 5 Zehnjährige?
Weil die Frage habe ich letztens Micha gestellt in der Aufnahme. Und die habe ich hinten dran gepackt an die letzte Folge. Und da musste ich sehr lachen, weil er antwortete, wie ich vorhin schon sagte. Also er hatte die Frage, wir hatten die Frage also schon mal. Und in dem Film gibt es ja auch die Szene am Anfang, wenn er nicht in seine Bude kommt und dann in seinem Minivander, in seinem AT-Minivander schlafen muss. Und dann wird er ja morgens von den Kindern geweckt, weil er ja sowas wie die lokale Podcast-Prominenz ist halt, ne?
Ja gut, er ist ja die Trailerpark-Prominenz.
Und da macht er auch so ein paar Wrestling-Moves mit den Kids da. Und da dachte ich mir, siehst du, der schafft mehr als 4 gleichzeitig.
Und er macht auch einen Chokeslam mit dem.
Er sagt aber auch, was er macht halt, ne?
Ja.
Ja, und dann ist es ja, wie wir schon so sagt, er versaut es ja mit Cassidy, weil er dann küsst sie ja dann, sie küsst zwar irgendwie erst zurück, aber dann sagt sie, nee, doch, hier zu, ich will dann keine Beziehung mit meinen Kunden, ne? Und da ist er natürlich dann total, fühlt sich zurückgestoßen halt, ne?
Und das ist ja der ganz wichtige Teil, weil das ist ja quasi so das Vorgeplänkel zu dem verpennten Essen mit Stephanie dann hinterher, weil er macht ja dann genau das Gegenteil.
Ja.
Er will ja quasi genau was mit einer Kundin haben, weil die halt ne ihn als The Ram einfach ansieht und anhimmelt und alles. Und das ist ihm dann, glaube ich, in dem Moment viel wichtiger als irgendeine emotionale Bindung, ist ihm halt dieses angehimmelt werden.
Absolut, das ist es auch. Also als er dann, auch wie er Cassidy dann behandelt, ne, dass er sagt, ja, hier, dann hier, wirft dir dann ja so Geld quasi
zu.
Ja, dann mach mal einen Lapdance für mich, ey, jetzt come on, jetzt nicht, weil sie merkte, das ist jetzt nicht gesund mehr, ne?
Richtig.
Wieso? Und sag mir doch wieder, dass du mich magst und so halt, ne?
Ja, ja,
da hat man schon, man hat schon Verständnis irgendwie so für, weißt du, gekränkte Männer-Egos, aber es ist auch so gottverdammt arschig, was er da macht halt, ne?
Ja, vor allen Dingen hatte ich Verständnis für sein gekränktes Männer-Ego, als er da mit ihr in diesem komischen Pub war. Also, wir fragen jetzt mal nicht, um wie viel Uhr die sich da das Bier reingelötet haben, aber
es war hell noch draußen.
Ne, aber was ich dann halt auch, weil sie will ja dann einfach nach dem Kuss halt weg, weil so, und er sagt dann ja noch so, ja, aber du hast doch gesagt, ein Bier, und ne, guckt dann so auf ihre so nur angetrunkene Flasche Bier rüber, woraufhin sie dann halt einfach mal eben die komplette Flasche äxt,
genau.
Ja, ich glaube, da ist sein Ego auch sehr zerbrochen, so nach dem Motto, ja super, die haut sich jetzt lieber das Ding auf Ex rein, als noch länger mit mir zusammen zu sein, weil er halt einfach nicht erkennt, das macht sie ja nicht, weil sie ihn scheiße findet, sondern weil sie mit der Situation einfach gerade überfordert ist und so, weil er nicht so zu ihren Prinzipien passt und
Ja, klar.
Und wir merken es ja bei der Szene auch schon, da kommt ja irgendwie dieser komische Classic-Rock-Song, den er da voll abfeiert, der lief ja früher auch immer irgendwie bei Kämpfen und alles. Und sie sagt halt, nee, zu dem möchte ich nicht tanzen, der läuft ständig in dem Laden da, in dem Cheeks, wo die halt strippt. Und das, ne, so da merkt man halt wirklich nochmal so ganz, ganz klar wirklich diesen Kontrast. Er sucht genau dieses Leben, so dieses Falsche.
Nicht.
Und sie will sich einfach so weit wie möglich davon distanzieren.
Und sie sagt es noch zu ihm, zu dem richtig. Song habe ich schon genug getanzt.
Ja,
und
dann,
als er dann diese Tanzmoves macht, was ehrlich gesagt sehr witzig aussieht,
weil
so wie ich das machen würde, da sagt sie, ja, vielleicht solltest du bei uns tanzen.
Also
das ist genau diese Verinnerlichung, das ist dann witzig gemeint, aber es ist genau diese Verinnerlichung, dass er ja in dieser Welt leben möchte und sie halt nicht mehr. Halt,
ja,
ne? Und dann als dieser Bruch dann zwischen den beiden ist, wo er dann halt sie dann quasi zum Lapdance auffordert, nachdem er zurückgewiesen wurde und sie das natürlich nicht will mehr und sagt, weil das ist jetzt nicht gesund mehr, und dann passiert ja das, dass er sich halt auf so eine Wrestling-Veranstaltung geht, da Backstage geht, da sich feiern lässt, da auch wieder da mit diesem Mädel was anfängt, die ihn dann auch so fanboyt, weil sie sagt, mein Bruder hatte dich früher immer im Poster an der Wand hängen und so, ne?
Aber da merkst du halt auch schon so, wie verzweifelt er dieses Angehimmeln sucht, weil normalerweise wäre das ja jetzt auch wieder so ein Ego-Bruch-Moment, so, hey, ich kenne dich, weil mein kleiner Bruder, großer Bruder oder was auch immer, der hatte ein Poster von dir.
Ja, der Große.
So, ne? Also, eigentlich Reaktion wäre gewesen, hast du mich gerade alt genannt? Aber das ist ihm ja egal. Ihm geht's ja nur um Anhimmelei. Und egal, wie oberflächlich die ist und worum es geht, und ihr geht es ja eigentlich, das kommt ja dann auch in der Szene raus, eigentlich geht's ihr ja auch gar nicht darum, dass er dieser Wrestler ist, von dem der Bruder mal ein Poster hatte, sondern dass sie ihre komische Feuerwehrmann-Fantasie mit ihm ausleben kann.
Offensichtlich.
Weil er einfach die richtige Statur dafür hat. Also.
Aber es hat mich dann trotzdem irritiert, als er dann am nächsten Morgen bei ihr in diesem, das sieht ja aus, also jetzt mal ehrlich, das sieht ja aus wie so ein Jugendzimmer, in dem sie
da. Ja, ich habe mich auch,
ich habe erst gedacht,
mich auch erst gefragt, ob er jetzt in dem Zimmer von dem kleinen Bruder liegt und ob der irgendwann von Wrestling auf Feuerwehrmänner umgeschrieben ist.
Also jetzt mal ohne Witz, das hat mich wirklich irritiert, weil das ist eigentlich eine Szene, wo er da aufwacht, wo du denkst, oh Gott, die war doch 18, oder? Ja, natürlich. Also
ich würde sagen, die war schon mindestens einmal 18, ja.
Ja, die war also mindestens zweimal 18. Und da dachte ich mir, also das sieht, also als wenn die beiden vielleicht haben sie es dann auch zu Ehren des Bruders oder des eigenen Jugendlichen. Du weißt ja, in Amerika,
zu Ehren des Bruders.
Aber du weißt doch, wie das ist. Wir lernen doch in amerikanischen Filmen und Serien immer so kennen, dass die Eltern prinzipiell das alte Jugendzimmer der Kinder immer so aufbewahren, wie es gewesen ist, zu dem Zeitpunkt, wo sie zuletzt drin gewesen sind.
Ja,
also auch 20 Jahre später haben die noch dieses Jugendzimmer genauso, wie sie es hatten, als er noch bei denen wohnte.
Ne, richtig,
das haben wir doch in amerikanischen popkulturellen Geschichten gelernt. Auf jeden Fall, als er dann da aufwacht und dann dieser Käfig mit diesen da Hamstern oder Ratten oder was das da ist, halt nur, wo er sich so erschreckt. Und dann schleicht er sich ja wie so ein Dieb aus der Nacht heimlich raus aus dieser Wohnung und steht dann so.
Ja, und du merkst halt so richtig, als er zu Hause ankommt, so, das ist nicht das erste Mal, dass ihm das passiert ist. Und das erinnert ihn wieder an die guten alten Zeiten, wo er sowas ständig gemacht hat.
Ja, klar, spontan, konsequenzenlosen Sex. Und
richtig.
Es fehlte nur noch, dass er da so sich so rausschleit. Aber er hatte auch die Schuhe in der Hand. Das fand ich so niedlich, weißt du, also dieser, er hat dann diesen Walk of Shame gemacht, aber eigentlich war es für ihn kein Walk of Shame. Aber er ist dann bei sich zu Hause, er hatte ja immer wieder die Phase, wo er mal wieder Miete gezahlt hat, hat dann da gepennt und deshalb hat er das ja mit Stephanie halt verpasst. Und als er sich dann zu ihr hinfährt und sich zu entschuldigen, rastet sie halt verständlicherweise aus, weil es natürlich ein Déjà-vu ist, ne, und bewirft ihn da auch und will, dass er geht und pipapo, und er hat sie wieder im Stich gelassen und nachdem all das, was er gesagt hat, und er sagt, ja, ich weiß und so. Und da bricht das ja wirklich für ihn zusammen. Und dann sagt er ja diesem großen 20-jährigen Rückkampf gegen den Ayatollah, der von Bob dargestellt wird. Ne?
Genau.
Bob hat
aber im echten Leben tatsächlich Ernest Miller, aber uns wird halt gesagt, ne, er ist Bob.
Genau. Und der hat mittlerweile irgendwie, ich glaube, einen Gebrauchtwagenladen oder irgendwie sowas macht er. Man merkt schon, dass die
und vor allen Dingen, wo es dann ja auch wirklich heißt, so, ja, ich habe gehört, der Gebrauchtwagenladen, der läuft ganz gut. Ich weiß nicht, ob der den Kampf mitmachen würde.
Ja, das ist auch witziger, als er diesen Hardcore-Kampf vorher macht mit dem Typen, der gesagt hat, irgendwas machen wir, also zu, das sollten mal nicht zu extrem werden. Also du kannst mich ein bisschen durch den Ring scheuchen, in die Seile werfen, aber nicht so viel laufen, das geht auf die Knie. Und dann siehst du diesen Umkehrschluss, wie die beiden komplett blutend mit Stacheldraht und Tackern und Mülltonnen aufeinander einschlagen. Und unmittelbar davor hast du dieses, nicht zu viel laufen, ist nicht gut für die Knie.
Ja, und wir kriegen ja hinterher noch gezeigt, dass der Kampf wohl angefangen hat, indem die beiden einfach in der Ringmitte auf Klappstühlen saßen und sich erstmal nur geohrfeigt haben. Also nicht so viel laufen haben sie sehr konsequent durchgezogen.
Das hätte ich gerne gehabt, gesehen, ehrlich gesagt. In so einer Director's Cut-Geschichte. Auf jeden Fall, er sagt ja dann diesem finalen Kampf zu, fährt dann da auch dahin. Dann hat ja mittlerweile Cassidy oder Pam, jetzt würde ich sagen, sie ist Pam jetzt, ihre wahre Identität, die hat dann mittlerweile, sie hat einfach Angst, dass er sich merkt, dass sie für ihn mehr empfindet. Sie hat ja auch diese Szene, wo sie sieht, dass das Spielzeug, was er für ihren Sohn ihr geschenkt hat, er als Spielzeugfigur hat sie ihm auch geschenkt und er spielt damit auch, hat einen Transformer besiegt, glaube ich. Der Ram.
Genau,
ne?
Genau.
Und dann fährt sie halt hin, versucht ihn zu überreden, nicht zu kämpfen, weil sie sagt, dein Herz und so. Und dann fängt aber doch Sweet Child O' Mine an. Und du weißt, wie es ist als Kind der 80er. Es gibt Stücke, da kannst du nicht sitzen bleiben. Weißt du?
Da hast du keine
Wahl. Da musst du raus. Und er sagt, dieser Moment, wenn er sagt, hörst du das? Er hört den Jubel des Publikums und so, das ist meine Welt und so, ne? Das ist, ne? Wenn er da rausgeht und so und
ja, und vorher ja auch noch den einfach diese sehr erkenntnisreichen Worte von ihm, wo er ja sagt, da drin, die können mich nicht verletzen.
Ja.
So, das Leben da draußen, das ist das Einzige, was mir wehtun kann. Und
das ist wichtig,
und, ja. Und das ist halt das. Also egal, was für körperliche Verletzungen er in dem Ring erleidet und ja dann letztendlich im finalen Kampf ja auch wissentlich riskiert, halt an einem Herzinfarkt zu sterben, das ist alles nicht so schlimm wie diese emotionalen Verletzungen, die ihn halt im echten Leben erwarten.
Das ist krass, oder? Vor allen Dingen Bob, der Ayatollah, ne? Also das ist übrigens auch so, der Ayatollah gegen Mr. America quasi, ne? Also es ist einfach, wenn er dann anfängt mit der Flagge zu wehen und also was ist einfach so ein Sinnbild für diese Wrestling-Äras, ne? Also dass man das so gemacht hat und so halt, ne? Auf jeden Fall, der merkt das ja auch, dass mit ihm was nicht stimmt und so und sagt dann hier, komm, beenden wir es, ne? Wir haben den jetzt schon genug gezeigt, aber will er ja nicht, ne? Er will ja unbedingt den großen Sieg davon tragen und so halt, ne?
Richtig.
Und dieser Kampf, wie alle Wrestling-Kämpfe in dem Film, finde ich wirklich, wirklich gut inszeniert. Und dann das große Reveal oder beziehungsweise das große Ende ist ja im Prinzip dieses, er klettert deutlich angeschlagen, so sieht man es ja, auf die Ringseile rauf, um seinen Finisher, den Ram-Jam, ne, durchzuführen halt, ne, und das ist ja dieses Gespräch, und dann steht er da auf den Ringseilen überall so, weißt du, wie The Rock bei seiner Entrance, weißt du, steht dann auf den Ringseilen überall, die Fotografen, wird überall fotografiert, ne, und dann macht er diesen Sprung auf ihn, und dann findet die Abblende statt, und wir hören den Beginn der Gratisarbeit von Bruce Springsteen.
Genau.
Ne? Und die Szene ist eigentlich gedreht worden, dass er den Ram-Jam macht und dann ihn auch, den Ayatollah covert und halt pinnt und gewinnt halt. Ne? Aber man hat es bewusst offen gelassen, ne, und gesagt, damit das Publikum spekuliert, was jetzt passiert. Also passiert das, springt er, also er springt ja offensichtlich und so, gewinnt er und ist alles gut und kann zu Cassidy zurückkehren oder stirbt er halt, Herzinfarkt, pipapo, stirbt er. Und diese Sache lässt der Film uns zurück und uns selber spekulieren darüber.
Ja.
Halt, ne?
Was halt noch wichtig zu erwähnen ist, du sagtest ja gerade, dass die Kämpfe auch wirklich gut inszeniert sind, was sie eindeutig sind.
Ja.
Und die haben ja auch, also auch dieser letzte Kampf, der hat ja tatsächlich bei einer Veranstaltung von dieser Ring of Honor Promotion.
Genau, ja.
Ne, das war ja ein tatsächlicher Kampf, der da auch stattgefunden hat. Und seine sehr, sehr offene Rede, die er da ja auch führt, so, wo er ja dann einfach es nochmal so auf den Punkt bringt, so, ey, das Leben da draußen und ja, die haben mich alle schon abgeschrieben, aber was die mir sagen, ist völlig egal. So, ihr seid die Einzigen, die irgendwie mir sagen können, dass ich quasi aufhören soll und bla und alles. Diese Rede wurde halt zweimal gehalten, weil wohl beim ersten Mal das Publikum da immer irgendwelche doofen Zwischenrufe und so reingeballert hat und die Szene halt so gar nicht ernst genommen hat und denen dann nochmal gesagt wurde, ey, hör mal, hier so für den Film ist das aber so und so wichtig und bla bla bla. Und dann gab's wohl erstmal noch ein paar We Fucked Up Sprechchöre und danach haben sie dann halt so richtig reagiert, wie sie reagieren sollten. Das
ja, ist ja auch. Ist ja auch richtig. Ich finde das schon eine schöne Rede, die er da hält, halt, ne? Auch,
ja, das Problem, was ich mit der Rede, glaube ich, vor allen Dingen, als ich den Film das erste Mal geguckt habe, war, also Problem ist jetzt auch schon ein großes Wort, aber ganz ehrlich, wer spricht da? Spricht da Randy oder spricht da Mickey?
Das habe ich hier stehen. Ne? Ich glaube beide.
Ja, ich glaube vor allen Dingen deswegen auch beide, weil ich auch gelesen habe, dass Mickey Rourke den Film wohl eigentlich erst gar nicht machen wollte, weil er auch so mit Wrestling und so nichts am Hut hatte. Und das, was ihn wohl so ein bisschen zu Umschwenken gebracht hat, war, dass er wohl seine Dialogzeilen umschreiben durfte. Mhm. Und ich vermute mal, dass das wahrscheinlich ein Ding ist, was komplett auf seinem Mist gewachsen ist und wo er einfach wirklich so seiner emotionalen Situation einfach wirklich mal Luft gemacht hat und sich so sehr in einen Wrestler einfach versetzt hat, wie er das konnte.
Und vor allen Dingen auch seine Karriere wieder gespiegelt hat. Ja. Also der ja auch mal sehr erfolgreich war in den 80ern, dann von der Presse totgeschrieben war und Karriere vorbei und nichts mehr Vernünftiges gedreht, dann halt irgendwann sich wieder zurückgekämpft hat, quasi durch einige Filme. Und das ist ja im Prinzip auch sowas. Nur das Publikum entscheidet, ob man mich noch sehen will oder nicht. Und nicht irgendwelche anderen Leute, irgendwelche Kritiker oder Leute, die einen hier aus der Branche und so, sondern nur ihr, die Fans und so. Richtig. Ich glaube, das steckt sehr viel wirklich von ihm da drin. Das merkt man ihm auch bei der Performance an, finde ich, an der Stelle. Also
bei der Performance und, wie eingangs ja schon erwähnt, auch halt dabei, dass er gesagt hat, ey, ich mach den Film für $100,000.
Also, ja, das ist halt
das ist ja wirklich ein offensichtliches Herzensprojekt für ihn auch gewesen.
Und damit hat er $100,000 mehr bekommen als Bruce Springsteen und Guns N' Roses. Also, muss man ja auch sagen. Also
vielleicht war das ja auch der Trick, dass Darren Aronofsky zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, hör mal, du kriegst mehr als das 100.000-fache von dem, was Bruce Springsteen und Axl Rose zusammengekriegt haben.
Ja, vermutlich wird
es so gewesen. Das ist ja wohl ein geiler Deal.
Da kannst du nicht Nein sagen halt, ne?
Nee,
und es gibt auch ein Computerspiel, wo wir dich mit reinpacken.
Ja, aber, genau, du kriegst dein eigenes Computerspiel und eine Actionfigur.
Er wusste halt
nur nicht, dass sie buchstäblich eine Actionfigur meinen.
Richtig. Das ist ein Unikat. Wir machen genau eins. Nee, ich muss aber bei der Szene, wo er mit dem Jungen das Videospiel spielt, muss ich mal lachen, wenn der Junge eben von Call of Duty.
das war auch ein Stück weit für mich die einzige unrealistische Stelle, weil der Kurze ihn ja fragt, ob er schon mal Call of Duty vorgespielt hätte. Mhm. Wo ich sag, mal ganz ehrlich, kein Mensch, der Deutsch spricht auf der Welt, nennt das Call of Duty 4. Alle hätten 4 gesagt. Ja. So, ne? Und, aber am besten ist ja dann, wie er versucht, das Wort auszusprechen und dann auch irgendwie dieses Cody Duty oder so.
Ja, genau, was denn? Call of Duty 4 und so. Ja. Ja, ich muss mal weg. Nee, aber bei dieser letzten Szene, dass man den Sprung nur sieht, aber nicht, was danach passiert, Darren Aronofsky sagt, in seiner Version ist er gestorben. Er sagt, er lässt immer die Hauptfiguren sterben, außer bei Noah, ne, weil er gesagt, in der Bibel stand es halt anders.
Vorlage, die kannst du schlecht schlecht ändern. Das
stimmt. Da war die Vorlage halt anders, aber sonst, also in seiner Version ist er dann halt gestorben im Ring halt. Ne?
Ja, wobei, ey, also das mit Noah finde ich jetzt aber eine faule Ausrede. Mhm. Er hätte ja auch einfach so einen Zeitsprung irgendwie 60 Jahre in die Zukunft machen können. Mal also Noah lebt ja nicht mehr, von da muss er ja irgendwann gestorben sein.
Richtig. Ne? Archer also. Noah 2.0.
Ja, ja. Genau, genau.
Also. Ja, aber es ist auf jeden Fall, ich mag ja Wrestling-Filme auch, ne? Also ja. gibt ja auch einige, viele von der WWE produziert und manche sind auch so ein bisschen, haben schon mehr den Charakter als großer Werbeclip oder halt sehr ja, ja. so vom Ton gefärbt. Ich meine, hey, um die 2000er Jahre hier Ready to Rumble, hier, ich habe Fighting with My Family gesehen hier kürzlich und Iron Claw, der ist neu halt, den habe ich noch nicht gesehen, aber der ist noch auf der Liste, nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen.
Gut
der soll sehr gut sein, den wollte ich mir noch kaufen. Also auf den habe ich echt Bock. Und da gab es noch ein paar andere Filme, ja. die so Wrestling auch thematisiert haben. Das hat immer so, finde ich immer ganz gut funktioniert in so als Sportfilm ja. halt. Ne?
Ich möchte halt, ne? aber auch noch mal meine Interpretation von der Endeinstellung
ja.
Noch mal loswerden, weil ich habe ja quasi noch, ich hatte ja Plan C im Kopf. Also dass er quasi zwar gewinnt und auch lädiert da rauskommt, aber dann halt auch einfach sein glanzloses, schrecklich, also für ihn schreckliches Leben einfach weiterführen muss. So, ne? Also, dass der Film quasi so deprimiert aufhört, wie er auch davor schon stattgefunden hat, dass sich einfach auch durch diesen Kampf, den er so dabei herbeigesehnt hat, einfach überhaupt nichts ändert, sondern ja, ist quasi ja. Der Randy vom Ende des Films immer noch der Randy vom Anfang des Films ist, nur halt mit einem Bypass mehr.
Wäre vielleicht schlimmer noch, ne? Wäre vielleicht das schlimmste
ja,
Ende
also für das ihn. Das wäre, glaube ich, oder? Für ihn echt so das Worst Ending überhaupt gewesen. Das ne? kann Weil sein, ich ja. glaube, dass Randy, ne, jetzt mal unabhängig davon, dass, wie du schon sagst, er laut Aronofsky in seinem Kopfkanon ja sowieso gestorben ist, aber ich glaube, dass es ihm wahrscheinlich in diesem Moment auch gar nicht, oder sagen wir mal, es ging ihm, glaube ich, mehr darum, dabei zu sterben, als zu gewinnen. Weil ich glaube, zu sterben und dieses Leben nicht weiterzuführen, das in dem Moment für ihn der wahre Gewinn war. Oder?
Aber dass es nicht gereicht hat, dass Cassidy da war. Sie ist ja gekommen Richtig. Und hat gesagt, aber ich bin doch jetzt hier. Reicht das nicht? Und so. Und er beantwortet die Frage nicht, sondern weil in dem Moment Sweet Child of Mine losgeht und er sagt, hörst du das?
Ne?
Also der beantwortet, aber dass er weggeht und rausgeht, sagt ja eigentlich, beantwortet er sie schon. Er sagt es halt nur nicht, ne? Und so. Und das, Ach, das ist schon ein wirklich, also der sticht halt auch gegen diese anderen Filme meistens auch ein bisschen hervor, weil er halt nicht, der ist halt wirklich sehr, der zeigt halt diese dunkle Seite von Beyond the Mat, also was noch hinter dem Glamour und dem Erfolg und so ist. Und da wird es viele Leute geben, viele Charaktere, viele Wrestler, die so und ähnliche Leben danach geführt haben, halt, ne, die nicht im Mittelpunkt stehen und die nur ein paar Jahre eine Phase hatten, die auch schon lange her ist und jetzt dafür immer noch im Prinzip bezahlen halt, ne?
Ja. Wobei ich sagen muss, was ich auch so ein bisschen ironisch finde, ist, dass Bret Hart den Film auch wohl so ein bisschen kritisiert hat, weil er halt aus seiner Sicht dann doch ein bisschen sehr negativ alles darstellen würde. Und vor allen Dingen, was ihm wichtig war, und das ist so ein Ding, wo man einfach wieder merkt, da hat sich einer in seiner Ehre gekränkt gefühlt. Er hat gesagt, dass der Film vermitteln würde. Und dieser Eindruck ist bei mir als reinem Zuschauer nie entstanden. Deswegen aber er fand, dass der Eindruck erweckt wird, dass quasi jeder Wrestler werden könnte.
Dass da gar nichts bei ist.
Mm-mm. Und ich finde, genau das Gegenteil wird eigentlich gezeigt. Aber der eine wichtige Punkt für ihn wäre halt gewesen, dass man Randy täglich trainieren sieht. Und man sieht Randy ja nicht trainieren. Und das hat ihn gefuchst, das hat ihn gestört. Okay. Und ich finde es halt, ein Stück weit ironisch, ne, als Wrestler, Bret Hart, gar kein Ding, aber wenn man ihn jetzt mal so auch so in Social Media und so mitkriegt, eigentlich ist er ja die Quengeltüte par excellence geworden. Der beschwert sich ja nur noch und meckert ja nur noch über alles rum und heult rum, weil er da und da nicht genug Geld verdient hat und weil der und der ihm irgendwie scheiße behandelt hat und alles. Und ich sag mal, das ausgerechnet so jemand, der mehr oder weniger an seiner eigenen Karriere auch eigentlich gar kein gutes Haar mehr lässt, sich beschwert, dass dieser Film Wrestling zu negativ darstellt.
Ja, ja, das das Argument vorhin, dass du ihn nicht in jeden Tag trainieren siehst. Wir wissen ja gar nicht, wie lang der Film von den Tagen ist. Und ich sehe ihn auch nicht jeden Tag, wie er sich Mittag macht und so. Also
wir sehen ihn auch nicht kacken.
Also ja, das wollte
macht er wahrscheinlich nicht, auch.
Das vermutlich. Über irgendeinen Ausgang auf jeden Fall. Ja, ja. Und ja, das finde ich auch argumentativ ein bisschen sehr schwach. Natürlich ist, es geht ja auch nicht darum, das generell zu zeigen. Ich glaube, das ging auch dem Film nicht so, dass so endet jeder Wrestler, sondern so enden halt aber auch welche. Und es gibt genau solche Leute halt. Und wenn es auch nur dieser eine Figur ist halt, ne?
Ja, und der Film heißt ja auch nicht A Wrestler, sondern The Wrestler. Also der eine da, ne? So, und das denke ich halt auch. Und man muss ja sowieso sagen, und damit widersprechen wir natürlich jetzt ein Stück weit, aber der Film heißt The Wrestler und es sind, glaube ich, von den Stunde 49 sind, glaube ich, 12 Minuten Wrestling.
Ja.
Also eigentlich, streng genommen, ist es halt gar kein Film über Wrestling, sondern wirklich nur über diesen einen Charakter, über diesen einen Abstieg, den wir da mit beobachten, eines Wrestlers, klar.
Genau.
Aber ganz ehrlich, das hätte, wie du ja auch schon gesagt hast, ne, Mickey Rourke hat ja einen ähnlichen Weg genommen, also es hätte auch The Actor oder sonst was sein können.
Ne? Ja. Also so Wrestler was formerly names was.
Ne? Genau.
Nee, das ist genau der Punkt. Und ich finde, das macht der Film wirklich großartig. Obwohl, natürlich ist er nicht bunt, nicht poppig. Natürlich hinterlässt er einen mit dem Gefühl, also ich glaube, jeder hat bei dieser Szene gedacht oder denkt bei dieser Szene, er ist tot. Das, ja. Also dass der dann aufschlägt, Herzinfarkt und erledigt und pipapo, das glaube ich, denkt wirklich jeder über diesen Film. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es offen gelassen haben. Und das ist schon, der ist schon seine Oscar-Bewertung wert. Halt, es zeigt halt auch wirklich das Leben einer Figur. Und davon wird es, mit diesem Werdegang wird es viele Leute geben. Und es ist auch so ein Sinnbild dafür, wie das ist, wenn du einmal mit egal was irgendwie so einen großen Moment hattest, so einen Ruhm hattest und ewig an dieser Sache festhältst. Weißt du, es muss ja nicht Wrestling sein. Es kann ja mal sein, dass du, weiß ich nicht, vor 20 Jahren ein super Album rausgebracht hast und seitdem es immer noch versuchst, heutzutage jetzt mit Autotune oder mit anderen Hilfsmittelchen, ne, den Erfolg nachzubauen und trotzdem der Sache nachläuft. Irgendwann wird es traurig, ja. Aber was ist, wenn das halt einfach dein Leben ist und so halt, ne? Und du mit dem anderen, weißt du, in so einer Art, wir leben ja auch in, wie nennen wir das heute immer so schön, wir sagen immer so mit unserer, Mensch, wie nennt man das denn, wenn man sagt, ich lebe so nicht in meiner Traumwelt, sondern hier in meiner Nerdbubble, weißt du, ich habe dann so in meiner, ich beschäftige mich viel mit
Eskapismus,
so, Eskapismus, oh Gott, siehste, ich lebe dann in meinem Eskapismus so ein bisschen in meiner Welt und klammere vielleicht das eine oder andere da draußen auf, aber schütze mich damit auch, aber man kann natürlich auch sagen, du haust dich in so eine Bubble, in so eine Blase rein halt, ne?
Ja, auf jeden Fall und auch dieses Ding, was ja sowohl er als auch Cassidy haben, ne, dass sie einmal quasi so ihre, und ich sag jetzt mal einfach zu beiden, ihre Ring-Identität haben und ihr Leben zu Hause und das irgendwie voneinander getrennt ist. Ja, ne, es gibt halt Leute, die können da gut mit leben und die haben da eine gute Balance und es gibt halt Leute, die einfach zu sehr in die eine Richtung tendieren und mit der anderen sehr, sehr hadern. Also,
richtig, ne, das, genau.
Und das ist dann halt einfach so. Und
wie witzig das eigentlich, dieser Sprung von ihm am Ende ist, weil ein großes Thema in dem Film ist ja loslassen können eigentlich.
Ne? Ja.
Also im Prinzip, ne, was verändern, loslassen können, so die Vergangenheit hinter dir lassen. Und dieser Sprung als letzte Einstellung ist ja wirklich
ein schöner. Der Sprung ins Ungewisse.
Das kann so oder so. Es ist halt so, Schrödingers Katze, Schrödingers Wrestler in dem Moment halt, ne, weil du nicht weißt, was hundertprozentig was passiert. Und ganz ehrlich, ich auch hier, wir haben das geringe Budget erwähnt mit 6 Millionen, was ja wirklich nicht viel gewesen ist, auch wenn man viele so arbeiten ließ. Es ist trotzdem, sind so viele kleine Details, heißt, die großartig sind. Ich finde sein Outfit, wenn er dann in diesem Supermarkt arbeitet, einfach, also ich finde dieses Haarnetz großartig, weißt du, auch so, es passt einfach, diese Billo-Brille, die er da hat, die offensichtlich irgendwie so ein, aus der Grabbelkiste irgendwie so ein Gestell ist, dann hat er das Hörgerät, dann hat er dieses Haarnetz auf und so und er sieht aus wie ein ganz anderer Typ, aber nur extrem bullig.
Ja, und vor allen Dingen, was mir jetzt gerade, wo du das erwähnst, nochmal auffällt, müsste man vielleicht noch mal gucken, ob das tatsächlich bestätigt werden kann oder nicht. Aber jetzt so mein spontaner Eindruck ist, offene Haare hat er eigentlich auch immer nur im Ring oder im Stripclub gehabt. Und ansonsten rennt er immer mit diesem Oma-Dutt rum.
Stimmt, das ist recht. Ich glaube, das ist so. Ich glaube nur, da, wo er sich so ein bisschen fühlt halt, ne? Wo so ein Star, so na gut, es ist ja auch so ein bisschen vergleichbar. Im Ring ist er so der Star und wird angehimmelt. Ja,
also in dieser Fake, wenn er in der Fake-Welt ist, egal welche Fake-Welt es ist, da kann er selbst sein. Und ja, draußen ist er halt so ja, Oma Randy oder Oma Robin.
So ein bisschen. Nee, du hast recht, im Ring, klar, hat er die Haare offen, weil er wird angehimmelt. Im Striplokal wird das ja im Prinzip auch, weil auch der Grund ist ein anderer, die wollen sein Geld und so, ne? Aber er sagt doch auch zu ihr, als er ihr das Geld dann zuwirft, als er sich so mit ihr zerstreitet, mit Pam, sagt er doch, und jetzt sag mir wieder, dass du mich magst. Und ja, so halt, ne? Also genau das ist es halt so, ne? Also das ist, da steckt schon wirklich viel drin. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Film. Also, der wirklich auch durchaus aber auch die Liebe und die Hingabe zeigt, die die Leute auch für diesen Sport und diese oder ja für dieses Entertainment halt haben.
Absolut. Und allesamt großartige Darstellung und, wie ich finde, auch richtig, richtig gute Synchronarbeit dafür.
Ja,
also,
ja, absolut. Ne, weil,
ich sag mal, so ein bisschen so mit seiner schnodderigen, so ein bisschen dahingemurmelten Art, habe ich mich zwar am Anfang so ein bisschen schwer getan, aber es passt halt einfach saugut zu dem Charakter.
Also, absolut. Das ist großartig. Ja. Das, und diese ganze Kamera, es ist alles so trist und düster irgendwie in dem Film, weißt du, so wie ein endloser November.
Oh ja, und gerade wenn man das heutzutage auf einem aktuellen Fernseher guckt, da hat man ja das Gefühl, so wo zwischen dem Filmkorn war jetzt nochmal die Szene?
Also. Genau, so ein bisschen. Und ganz ehrlich, wenn es so ein innerer November ist, hätten die eigentlich versuchen können, ob Guns N' Roses auch gleich November Rain noch gratis dazu mit drauflegt. Aber dann so die lange Version, weißt du,
da hat wahrscheinlich Axel gesagt, nur wenn ihr dazu auch mein Video einspielt.
Die haben wahrscheinlich gesagt, ja, aber er hat darauf bestanden, auf die komplette Version des Songs, also die lange Version, die ja meistens bei Discos oder Partys, dann wird ja immer abgebrochen nach dem ersten Teil von dem Song, bevor dann das Grand Finale akustisch kommt halt. Richtig, ne?
Wahrscheinlich wollte Axel, wenn der eingesetzt wird, dass der am Anfang gespielt wird.
18 Minuten.
Da haben sie gesagt.
Und dazu sehen wir, wie er die ganze Zeit nur trainiert. Weißt du?
Das ist ja super. Wer, Randy oder Axel?
Beide zusammen. Er spielt auch noch seinen besten Freund. Ne?
Genau. Was ich aber, wo wir gerade den Anfang nochmal erwähnen, was ich auch von dem Anfang sehr faszinierend fand, was ich gelesen habe, war, uns werden ja so diese ganzen Zeitungsschnipsel und halt hier so Fernsehreportagen und so wird ja uns ja alles so eingespielt. Und ich fand es ein sehr, sehr lustiges Detail, dass sie da immer seinen Kopf auf den Körper von Lex Luger drauf.
Das habe ich auch gelesen. Lex Luger.
Und, genau. Ne, und bei dem ich erst da gelesen habe, wie der überhaupt mit bürgerlichem Namen heißt, weil ich, ne, und da sind wir wieder bei unserem Robin Ramsinski, der sich dann Randy Robinson genannt hat, ist ja Lex Luger auch mit seinem echten Namen eigentlich relativ nah dabei. Der hieß ja Lawrence oder Larry Fowl, also
Lex Luger, oh Mann.
Aber er heißt immer noch, habe ich gerade gesehen. Also
ja, Gott sei Dank. Ja,
glücklicherweise. Wobei das, glaube ich, auch schon durchaus einer von den Leuten war, die wahrscheinlich die ein oder andere Substanz sich in die Muskeln geballert haben. Bitte nicht verklagen, das ist nur eine Spekulation. Ja, und das ist ja sowieso alles Satire hier.
Also. Ja, das stimmt. Ich glaube, er war auch der hat ja nicht damals Yokozuna gestemmt oder so.
Ja, ich glaube schon, der hat, glaube ich, einen Powerslam mit Yokozuna gemacht.
Und bei ihm gab es auch die Story, dass er eine Stahlplatte im Arm hat und so halt, ne? So ein Schild und so quasi. Ne? Das ist so, hast du schon mal überlegt, wie dein West Name wäre, wenn du jetzt dich hätten wir vorher klären müssen, dann könnten wir jetzt total parat was nennen. Ich würde mich, glaube ich, Lance nennen.
Lance,
damit ich auch umschwenken kann, wenn die Karriere nicht mehr gut läuft, dann kann ich nur woanders arbeiten. Lance Harwood.
ich würde halt einfach weil ähnlich wie Randy habe ja auch ich quasi eine Podcast-Identität. Überraschenderweise steht Todde ja gar nicht bei mir im Ausweis, wobei da komme ich gleich auch nochmal auf einen lustigen Punkt zu sprechen. Also ich würde wahrscheinlich aus Todde dann einfach irgendwie die Toddle Destruction machen oder so.
One-Man-Gang. Toddle Destruction wäre super. Ja. Ach Mensch.
Das wäre schon schön. Aber worauf ich gerade nochmal ansprechen wollte, weil auch das passt sehr sehr zu unserem Randy. Es gab ja tatsächlich den Wrestler Ultimate Warrior,
ja,
der halt auch einfach so sehr in seiner Kopfwelt, in seinem Fake-Charakter gefangen war. Der hat ja tatsächlich irgendwann seinen Namen ganz offiziell in Warrior ändern lassen, Alter, 1993.
Guten Tag, echt?
Also, ja. Also er wurde geboren als James Brian Helwig und ab 1993 hat er tatsächlich seinen bürgerlichen Namen in Warrior ändern lassen.
Das wäre so geil, wenn er sich in Ultimative
geändert hätte. Ja, da musste ich auch gerade nochmal gucken, weil das wäre natürlich auch schön gewesen. Ich hätte gerne einen Doppelnamen. Ultimate Warrior und am besten dann irgendwie mal unterschreiben Ultimate W und dann den Nachnamen.
Und dann verklagt dich die WWE, weil die Rechte daran haben. Oder irgendwie sowas.
Aber ich glaube auch, das ist jetzt wirklich pure Spekulation. Ich meine aber auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass der halt auch wirklich richtig pissig wurde, wenn er nicht als Warrior dann angesprochen wurde.
Du weißt noch, zuletzt habe ich ihn gesehen, ein altes Video, wo er mit Phil Collins im Ring gesungen hat. Also naja, Phil Collins hat gesungen und er hat daneben mitgeschwurft. Ja, das ist, aber weißt du, das Einzige, was ich dem Film immer übel genommen habe, war der Moment, wo Randy zu Pam sagt, und dann kamen die 90er, ich hasse die 90er, und sie sagt, ja, ich hasse die auch, weil so, weißt du, so die, weißt du,
ja.
Ja gut, wenn du deine beste Zeit in den 80ern hattest, dann ist natürlich das nächste Jahrzehnt eher nicht so geil, ne, aber das hat mir wehgetan, Mann.
Wenn wir jetzt einfach mal das Alter von Pam / Cassidy nehmen, also so knapp über 40, 2008, dann ist wahrscheinlich halt so mit den 80ern, hat wahrscheinlich auch so ihr unbeschwertes, normales Leben geendet. Und ab da ging es bergab.
Ja, natürlich.
Und für ihn ja letztendlich auch. Weil das sehen wir ja auch am Anfang bei diesen Zeitungsausschnitten, dass ja Anfang der 90er dann schon immer so, ja, und ne, der ist ja jetzt hier so total groß, aber ja, war es das jetzt quasi schon für ihn und so sinngemäß? Ne, also
Es ist wirklich gut überlegt, muss man sagen. Also es macht schon echt Sinn. Na, also da steckt sehr viel drin in diesem Film.
Oh ja.
Ja, Todde, ich glaube, ich bin fertig.
Ich habe tatsächlich auch nichts mehr auf meiner mentalen Notizliste stehen.
Sehr schön. Aber
es war mir ein großes Vergnügen und wie gesagt, wahrscheinlich hat sich über diesen Film noch nie jemand so lustig unterhalten wie wir.
Das so lustig auf jeden Fall nicht. Es war mir ein inneres Royal Rumble, das hier mit dir zu besprechen.
Richtig. Aber ich sag mal, das passt halt auch einfach wieder zu uns beiden, dass wir, wie ich finde, ja auch trotzdem sehr reflektiert und schon durchaus auch ernsthaft, aber halt auch lustig über den Film gesprochen haben.
Es passt gut zu unseren Online-Characters. Weißt du?
Absolut. Ja. Und ich sag mal, wenn du irgendeinen anderen Film in der Richtung oder irgendeinen anderen Filmpunkt nochmal besprechen möchtest, bin ich natürlich auch jederzeit gerne mit im Ring wieder.
Ja, du bist einfach da der perfekte Tag-Team-Partner dafür.
Aber sowas.
Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Oh yeah.
Oh yeah. Und liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.